rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 12, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Das habe ich schon mal Svenne Talks mal gesagt, sage ich es hier auch wieder. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Gestern mit einem neuen Podcast angefangen, heute schon 12 Ausgaben. Und wir sind heute wieder mit Sascha und Sascha am Start. Ich begrüße euch, ihr beiden verrückten Hühner.
Hallo.
Einen schönen.
Ja, ihr Lieben, ich habe mir eine Liste gemacht, aber ich möchte es ein bisschen freier halten, weil das ja auch der Wunsch der Community ist. Das heißt, ich habe nur 2 Punkte heute drauf. Und eine von diesen beiden Punkten ist natürlich die GameStop-Aktie. Lustigerweise, oder nicht nur die Aktie, sondern die ganze Aktion, lustigerweise hat mich der Sascha in der Woche angeschrieben, hat gesagt, Krömer, kriegt ihr eigentlich mit, was hier gerade abgeht? Ich habe gesagt, jep, kriegen wir mit. Und vielleicht ist es da ganz spannend, irgendwie mal zu hören, wie das in den USA rüberkommt, wie da die Lage ist. Sascha, du bist ja voll in der Sache drin. Hast du GameStop-Aktien dir gekauft, kurzfristig?
Ich habe eine gekauft, damit ich sagen kann, ich war dabei, wenn es dann vorbei ist und irgendwann in die Geschichtsbücher eingeht.
Ja, okay. Erzähl mal ein bisschen, wie vielleicht nochmal für die, ich weiß nicht, ob irgendjemand, also bei dem Enkel ist, traue ich zu, dass er total total drin ist in der Sache, zumindest infotechnisch.
Nein.
Auch nicht?
Ich habe nichts mitbekommen. Ich hab
gar nichts? Gespielt.
Ich habe nichts mitbekommen. Die Welt könnte untergegangen sein,
die letzten 2 Wochen. Du bist echt so ein scheiß Nerd, ne, der nur am Zocken ist. Ne, das ist nervig.
Ja, was soll ich machen?
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, Clays. Oh gut, aber Sascha ist total drin in der Sache. Vielleicht magst du noch mal für unsere Community die ganze Sache so ein bisschen berichten, was da passiert ist. Und dann reden wir ein bisschen drüber.
Ja, ganz kurz, wie ist es denn bei euch? Kriegt man davon überhaupt was mit?
Total.
Also ich war mir halt auf meinem Blog, ob das nur ein US-Phänomen ist oder nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also bei uns war das auch ganz dick. Bei uns haben auch viele investiert und sich auch darüber geärgert, über die ganzen Broker, die dann gesagt haben, nö, wir stellen den Handel ein. Also wir haben das schon mitgekriegt, aber du wahrscheinlich noch heftiger.
Ja, es ist ja, du kommst ja nicht mehr drum rum. Ne? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die ganzen Leute, die schon da in Wall Street Bets Geld gewonnen haben, die stecken das in alle möglichen Sachen, in die bescheuertsten Sachen. Wir gehen zu GameStop und schenken den Angestellten Geld. Es gibt Billboards mit überall GME-Memes drauf, die überall hängen. Orlando allein hat, glaube ich, 5 oder 6 Highways, wo jetzt Reddit-Memes dranhängen
über GME.
Am Times Square hat jemand eine große Werbetafel gemietet, wo drauf steht irgendwie GME-Stock goes brrr und sowas. Also Flugzeuge, wo sie hier mit Laufbändern hinterherziehen bei oder hold GME und so, also es ist komplett.
Aber also das ist, weißt du, für solche Aktionen liebe ich das Internet immer. Ich finde es irgendwie geil, ne?
Und es ist aber mehr als nur ein Joke eigentlich. Also Leute nennen es hier die GameStop Revolution. Und das ist ja was, das Krasse ist ja, dass diese Hedgefunds, die ja, ich sag mal, je nachdem, auf welcher Seite du stehst, jetzt die Bösen sind, wenn du der Narrative dich verschreibst, dass die es geschafft haben, was keiner irgendwie geschafft hat, nämlich dieses zerspaltene Land wieder zu vereinen irgendwie. Weißt du, wenn Leute wie AOC und Ted Cruz der gleichen Meinung sind, dann willst du nicht am Receiving End sein. Also links und rechts beide. Jeder hasst diese Hedgefonds. Ne?
Also AOC, das ist diese super beliebte Politikerin, wo viele sagen irgendwie, das ist, wird die erste Präsidentin werden. Wie heißt sie nochmal? Kannst du den ganzen Namen, Christian, zusammen?
Ocasio-Cortez, also im Prinzip sieht es halt relativ stark ausgesprochen, ne? Auf der linken Seite, Ted Cruz ist relativ konservativ und die streiten sich normalerweise immer über alles, ne? Über die Uhrzeit, übers Wetter. Und weißt du, wenn solche Leute dasselbe sagen, dann das ist schon.
Aber sie war nicht so begeistert von dem, was er gesagt hat. Sie hat gesagt, ja, ich arbeite gerne irgendwie mit den Republikanern zusammen, aber nicht mit Ted Cruz, weil der irgendwie mit seinem Populismus irgendwie dafür, also fand ich auch ein bisschen übertrieben, wie sie es gesagt hat, dafür zuständig, dass ich fast ermordet wurde.
Das ist halt ihr Style. Du willst ja Attention kriegen. Die hat ja enorme Followers und so. Ja. Aber ist ja auch nur ein Symptom. Und generell ist es eigentlich, wie alle Leute das sehen, das ist arm gegen reich. Das ist zum ersten Mal jetzt eine Umverteilung in die andere Richtung, nämlich von den 1% zurück zu den Normalos, mehr oder weniger.
Okay,
lass uns kurz reingrätschen und mir sagt jemand, um was es geht.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Pass auf, also. Sascha, kannst du von Anfang an mal erklären, was passiert ist?
Ja, also das Ganze läuft schon seit einer Weile, ich glaube seit September, Oktober. Und es gibt dieses Wall Street Bets Subreddit, also es ist ein Forum, wo Leute Investment diskutieren. Das kannte ich auch schon vorher, aber ich war dann nie wirklich drin. Und das sind im Prinzip Leute, die sehr viel YOLO-Investment machen. Also große Wetten auf bestimmte Sachen, auch viel Geld verlieren. Und du postest dann da, was du gewonnen hast oder auch was du verloren hast. Die nennen das dann Lost Pawn oder Gain Pawn oder so, wenn du zeigst, wie dick du verloren hast und gewonnen hast. Und im Prinzip ist es eine Gruppe von Leuten, die sprechen sich ab und gucken, welchen Stock kaufen, wenn er welchen verkaufen war. Also so eine Diskussionsgruppe, wo du halt gucken kannst, was du kaufen sollst oder nicht. Und da ging es speziell um GameStop. GameStop kennt ihr wahrscheinlich, ne? Videogame-Retailer, ja. Dem es nicht so super geht, weil alle kaufen digitale Spiele und die sind ja seit Jahren auf dem Downwards-Trend.
Die haben aber auch ein Kack-System. Also ich halte von denen gar nichts. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber hier in Deutschland sind das katastrophale Läden, die irgendwie versuchen, immer ihren Leuten gebrauchte Spiele irgendwie anzudrehen, weil sie irgendwie die höchste Marge dadurch haben. Also die sind auch hier sehr in der Kritik und ja, also die haben auch super viel dicht gemacht hier, ich glaube in den USA auch. Also denen geht's nicht gut.
Eigentlich damit gerechnet, dass die in 10 Jahren nicht mehr existieren oder in 5 Jahren vielleicht, weil einfach du kaufst halt keine Spiele mehr im Laden.
Richtig.
Naja, auf jeden Fall war der Stock runter auf irgendwie so $5 oder sowas, was relativ low ist. Und die User, da haben das halt aber analysiert und gesehen, dass der eigentliche Value von dem Stock, also der eigentliche Value, ein bisschen höher ist. Das $5, selbst dafür, dass es denen schlecht geht, der sehr, sehr niedrig ist. Du kannst ja an der Firma den ungefähren Wert ja ausrechnen, an dem, was die an Einnahmen haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, die haben gesagt, ja, eigentlich ist das Zeug $15, $12 oder so wert, während aber der eigentliche Preis $5 war.
Genau, und dazu gab es noch eine Änderung bei GameStop Management, was auch nochmal, also zumindest liest man das so, was auch nochmal irgendwie dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, ja, vielleicht können wir da investieren.
Ja, da war, glaube neuer, ich weiß nicht, ob es neuer CEO war, aber neuer irgendwas. Die neuen Konsolen kamen raus, irgendwie mit Microsoft ein Agreement, wo sie sagen, ja, es ist doch vielleicht nicht ganz so katastrophal. Auf jeden Fall haben die das dann ein bisschen investigiert und haben gesehen, dass die Aktien sehr viel geshortet wurden von großen Hedgefonds.
Und das müssen wir das mal erklären, weil das ist nicht so leicht, finde ich, was Shorting bedeutet.
Also du musst dir vorstellen, normale Aktien an der Börse, du kaufst ja quasi einen Teil einer Firma. Ne? Wenn du eine McDonald's-Aktie kaufst, dann gehört dir irgendwie eine kleinste Fraktion, also ganz Bruchteil von McDonald's. Ne? Und dann hältst du das und verkaufst das wieder mit Gewinn oder mit Verlust. Und das ist im Prinzip normaler Aktienhandel. Und dann gibt es Funds. Das sind im Prinzip Gruppen, Zusammenschlüsse von mehreren Leuten, Firmen, wo du sagst, ja, ich will jetzt aber nicht selber investieren, sondern ich gebe einem so einem Fund mein Geld. Die wissen eh, was sie tun. Die investieren das für mich. Auch erstmal nicht wirklich verwerflich, ne? Und dann gibt es Hedgefunds. Das ist da, wo es ein bisschen kritischer wird. Diese Hedgefunds machen sehr risky Investments. Das heißt, die eine Art von Gambling eigentlich mehr. Die kaufen nicht einen Stock und warten dann, bis der steigt und steigt und verkaufen ihn wieder, sondern die wetten sehr viel gegen oder für bestimmte Stocks. Also Hedge kommt von hedging your bets, also dich absichern in eine bestimmte Richtung, nach oben oder nach unten absichern. Und die sind eigentlich das Unmoralischste und Schlimmste, was du in der ganzen Finanzindustrie irgendwie hast, weil die machen hauptsächlich ihr Geld damit mit dem Niedergang und dem, wenn es anderen Firmen schlecht geht. Deswegen mag die halt auch keiner. Und wenn die jetzt Sachen short sellen, bedeutet das, dass die nicht eine Aktie kaufen, um sie weiter zu verkaufen, sondern dass sie darauf wetten, dass eine Aktie sinkt. Das funktioniert so, dass du, also wenn du dir vorstellst, du hast jetzt eine Aktie und ich möchte mir die leihen, die Aktie. Ja, die gehört noch dir, aber ich leihe mir die aus und ich zahle dir dafür eine Gebühr, irgendwie, keine Ahnung, 1 Euro oder sowas. Und die gebe ich dir aber wieder nach einer bestimmten Zeit, nämlich in einem Monat, einer Woche oder sowas. Und du gibst mir jetzt deine Aktie, das heißt, ich habe mir die ausgeliehen, ich zahle dir 1 Euro dafür oder irgendwas und dann verkaufe ich die jetzt. Und bevor ich sie dir zurückgebe, kaufe ich sie wieder zum Marktpreis ein, wo ich darauf spekuliere, dass wenn ich sie später wieder einkaufe, der Aktienpreis aber genug gesunken ist, sodass ich ordentlich Gewinn dabei mache.
Ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber das kann man, glaube ich, nicht einfacher erklären. Das hast du sehr gut gemacht, finde ich. Ja.
Nee, aber im Prinzip ist das, du wettest drauf, dass eine Aktie sinkt.
Genau.
Ja? Was erstmal nicht so schön ist, weil du wettest darauf, dass eine Firma Geld verliert oder abbauen muss oder so. Und auch das an sich wäre nicht wirklich schlimm. Das Problem war jetzt im GameStop-Fall ist, dass die das gemacht haben mit Aktien, die eigentlich oder sehr wahrscheinlich gemacht haben mit Aktien, die nicht so wirklich existieren. Es gibt nämlich dieses Shorting und dann gibt es Naked Shorting nennt sich das, wo du das mit einer Art virtuellen Aktien machst und das ist mehr oder weniger
in Deutschland hat man das Leerverkäufe genannt. Also ich habe den Begriff, ich habe mich da versucht auch das zu verstehen. Bei uns heißt das Leerverkäufe, diese
Art und Weise. Wo du als normaler Mensch sagen würdest, wieso ist denn das nicht illegal? Das macht doch gar keinen Sinn. Du darfst doch nicht was verkaufen, was du gar nicht hast.
Ja.
Und das hat jetzt dazu geführt, dass wahrscheinlich, sagen die Leute, mehr Short-Positionen offen sind, als es eigentlich Aktien gibt. Und das Kritische ist, dass diese Short-Positionen, also dass du damit den Firmenkurs halt sehr, sehr verändern kannst. Was die nämlich normalerweise machen ist, die kaufen halt in größeren Mengen, machen die Short-Positionen auf. Und ich meine wirklich große Mengen. Diese Läden investieren ja nicht mit 100.000, 200.000, sondern das ist 500 Millionen, 800 Millionen, 1 Milliarde. Die sind ja richtig, richtig groß. Ne?
Ja.
Und machen ihre Positionen auf und danach drücken sie den Aktienkurs. Und das können sie machen, weil sie halt so viel Geld haben. Und beispielsweise, wenn ich jetzt sagen will, ich habe eine mittelgroße Firma oder eine kleine Firma, je kleiner, desto einfacher natürlich. Und als Hedgefund habe ich jetzt meine Shortbets aufgemacht und ich will, dass der Kurs sinkt, damit ich nächsten Monat ordentlich Gewinn mache, wenn ich das dann zurückverkaufe. Dann kann ich dafür sorgen, dass der Aktienkurs sinkt. Und zwar kaufe ich zum Beispiel, da gibt es verschiedene Techniken, ganz viele Aktien der Firma auf, ganz langsam. Und dann dumpe ich die alle an einem Tag sofort runter, sodass ein ganz starker Drop entsteht. Und das triggert dann wieder bestimmte Algorithmen. Und dann sagen andere Leute, oh, guck mal, es ist gefallen, jetzt verkaufe ich auch. Das triggert dann Panikverkäufe und bestimmte andere Algorithmen.
Genau, was in der Form von, wenn man es runterbricht, und da kommen wir auch später dazu, wenn wir das Ganze ein bisschen analysieren, was eine Form von Marktmanipulation ist, kann man ja eigentlich sagen so, ne?
Finde ich absolut so.
Finde ich auch.
Ist aber trotzdem legal, weil dieser ganze Verein, ich meine, die regulieren sich ja selber im Endeffekt, ne? Und da wird halt richtig viel Geld mitgemacht. Und das haben die auch bei GameStop gemacht. Und Reddit hat jetzt bemerkt, hey, die haben da riesengroße Short-Positionen. Wenn jetzt der Preis steigt, dann müssen die alle die Aktien zurückkaufen, die Short-Positionen zu einem höheren Preis. Das heißt, die haben die Short-Positionen aufgemacht für $5 und haben gedacht, ha, das fällt bestimmt, oder haben sie für $20 aufgemacht und haben gedacht, ha, das fällt bestimmt auf $5, weißt du, dann mache ich $15 Gewinn. Und jetzt ist der Kurs aber mittlerweile auf 300, glaube ich, und da ist ja noch kein Ende in Sicht. Und wenn die also jetzt ihre Short-Position ausläuft und sie müssen die Aktie, die sie für $20 eigentlich gekauft haben und verkauft haben, für 300 zurückkaufen, machen sie halt enorme Verluste.
Und sind wahrscheinlich bankrott, ja.
Ja, das ist aber nur der Spitze vom Eisberg. Es wird ja eigentlich noch viel schlimmer, was du schon gesagt hast, mit den Brokerages, die dann verboten haben, Aktien zu kaufen, ja. Die den Buy-Button
mehr oder weniger disabled haben. Bis hierhin vielleicht irgendwie mal das Grundding erklärt. So, jetzt vielleicht weiter. Die haben das jetzt also mit dieser GameStop-Aktie gemacht. Und dann gab es, was Sascha am Anfang gesagt hat, diese Initiative von Reddit, von diesen Kleinanlegern, die gesagt haben, wie gesagt, auch wegen der Änderung im Management und sich abgesprochen haben und gesagt haben, ja, Moment mal, irgendwie ist die Aktie zu tief. Das heißt, viele, viele Reddit, also mal wieder dieses Internet-Hype-Ding, viele, viele Reddit-User haben dann angefangen, Aktien zu kaufen. Das wurde dann noch weiter geschürt, weil nämlich dann irgendwie große Hedgefonds irgendwie diese Kleinanleger als Trottel bezeichnet haben in den sozialen Netzwerken, was die noch mehr getriggert hat. Dann kam auch noch Elon Musk, der irgendwie getweetet hat. Und das alles hat halt so einen Hype ausgelöst, dass also unglaublich.
Elon Musk, Elon Musk zum Beispiel, der hasst diese Shortseller, ist ja bekannt. Und genau diese Company, diese Citadel oder wer das da ist, und Melvin, das sind genau die, die ihm damals sehr angegriffen haben mit Tesla und versucht haben, den Tesla-Kurs in den Keller zu treiben und damit Geld zu machen. Das heißt, der hat auch noch persönliches Investment zu sehen, dass die failen. Und nachdem Elon das getweetet hat, ging natürlich da alles durch die Decke, ne?
Also an einem Tag hat der Kurs teilweise 250% hinzugewonnen. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass diese ganzen Hedgefonds einfach der Arsch auf Grundeis geht. Weil, wie Sascha gerade schon gesagt hat, das geht um Milliarden. Das geht also um unglaublich hohe Summen. Das heißt, die haben Panik gekriegt, haben dann irgendwie alle Mechanismen, die sie haben, versucht in Bewegung zu bekommen. Es war so ein ganz dreister Tweet bei, so von wegen, ja, wir machen mal einen Livestream und erklären irgendwie, warum es ja total schlau ist, die Aktien wieder zu verkaufen, weil wir haben da mehr Ahnung von als ihr und macht das. Also die auch richtig, waren richtig pissen, haben auch diese Reddit-Initiative dann übelst beleidigt, was die natürlich noch mehr angestachelt hat.
Genau. So.
Und die Sache, die jetzt die größten Kreise zieht und was die größte Sache ist, wo sich Leute drüber aufregen und was auch irgendwie in US-Kongress ist und wo ganz am Anfang Sascha auch gesagt hat, dass diese, wie heißt die, Ocasio, oder wie kürzt man sie ab?
Ocasio-Cortez.
Ja, genau.
Ja, wir sagen nur AOC, weil es
genau. AOC einfach. Genau, also dass die sogar gesagt hat, irgendwie, das kann nicht sein, und dass dann sogar so ein Ted Cruz, so ein Urkonservativer gesagt hat, ja, das ist richtig, da müssen wir was gegen tun. Ist nämlich Folgendes passiert, irgendwie die großen zwei große Broker oder einige, Robin Hood ist der andere, ein großer, und der andere ist Trade Republic. Das heißt, Anbieter, worüber kleine Anbieter quasi Aktien kaufen können, haben dann irgendwann gesagt, und dann sieht man mal, wie viel Macht diese Hedgefonds haben, haben dann gesagt, pass mal auf, wir setzen den Handel aus. Das heißt, um euch zu schützen, weil es ja so ein Glücksspiel ist und weil es ja auch irgendwie nach hinten losgehen kann, verbieten wir euch jetzt, diese GameStop-Aktie zu kaufen. Haben das noch ein paar andere gemacht, wo das ähnlich betrieben wurde. Und da sind die Leute natürlich durchgedreht. Und ich habe sogar einen Tweet gesehen, ich weiß nicht, ob das einer von den Anbietern war, wo einfach, und das finde ich das Allerkrasseste, wo einfach einer von diesen Aktienanbietern gesagt hat, du hast jetzt GameStop-Aktien gekauft und das machen wir nicht mehr und wir verkaufen jetzt deine GameStop-Aktien einfach für dich. So von wegen, das ist nicht legal, was du machst, und wir haben das jetzt und vor allen Dingen auch zu einem anderen Preis. Irgendwie, obwohl die auf 300 standen, haben die dann einfach die Aktien für 100 verkauft. Das wäre so der durchschnittliche Preis der letzten Monate. Und da sind Leute total durchgedreht. Das kannst du nicht machen. Was ist das denn auch für eine Aussage? Da kauft jemand Aktien, du als Anbieter verkaufst du seine Aktien. Also, das ist eine,
ja,
das,
Das dürfen sie legal machen. Es ist theoretisch legal.
Genau.
Wenn du Aktien kaufst mit Cash, kann dir das nicht passieren. Aber wenn du auf Margin kaufst, kann dir das passieren, weil du theoretisch das mit geliehenem Geld machst.
Deswegen, aber ich meine, die können sich einsagen lassen. Wer hat denn noch Vertrauen zu, ja, so einem Anbieter? Auch Deutsche, groß, zum Beispiel ein Gronkh, das sagt ja vielleicht auch was, Sascha, der größte deutsche Let's Player oder zumindest lange Zeit. Sogar, ja, der hat getweetet, ey, das kann nicht sein, hier Trade Republic, ey, jetzt wird mir verboten, GameStop-Aktien zu kaufen, ich suche einen neuen Anbieter, ich gehe da nie wieder hin.
Und ja, also es sind nicht alle Anbieter schuld, weil die Anbieter, also wie Robinhood, die haben im Prinzip die App und das Frontend. Es gibt aber hinten drin ein Clearinghouse, nennt sich das. Das sind die Firmen, die eigentlich den wirklichen Transfer von einem Aktienschein zum anderen machen. Und viele von denen haben auch gesagt, nee, das ist uns zu risky, das machen wir nicht, weil für die auch sehr viel Geld mit drin ist. Und die hängen ja alle zusammen. Ja? Die sind alle miteinander connected.
Ja, aber dann sieht man mal, wie manipulativ dieser ganze Markt ist. Also ich habe viele, absolut, Zitate, ich hab's heute auf meinem Blog auch gehabt, da hat, glaube ich, eine amerikanische Kollegin gesagt, ja, okay, wenn die großen Hedgefonds den Markt manipulieren, dann ist das okay. Und jetzt whinen sie alle rum irgendwie, weil ein paar kleine Broker oder ein paar kleine Investoren auf die Idee gekommen sind oder eine Möglichkeit gefunden haben, irgendwie das auszuhebeln. Ja, das heißt, ihr dürft den Markt manipulieren und Geld damit machen und die Kleinen nicht, das kann ja nicht sein.
Genau.
Und das trifft es eigentlich ganz gut und ja, das Netz ist da relativ pisst. Also ich muss ehrlich sagen, mir war das viel zu risky. Ich habe keine Ahnung, ich bin da einfach zu Hasenfuß, aber ich weiß, dass auch viele aus der Community irgendwie investiert haben. Aber diese ganze Sache ist einfach mal wieder A, irgendwie für solche Aktionen liebe ich das Netz. B, irgendwie die Großen können machen, was sie wollen, so in Anführungsstrichen die Großen. Und C, ja, es ist einfach mit Popcorn sich das Ganze anzugucken, es war eine lustige Woche irgendwie. Also das ging ja noch weiter, ja, irgendwie.
Elon Musk geht erst ab morgen geht's erst richtig los.
Ne? Okay, warum?
Lange nicht am Ende.
Ja.
Und der Fallout kommt erst noch, weil also was jetzt passiert ist, was alle erwarten zumindest, dass die am Lobbyen sind jetzt am Wochenende ganz ganz hart bei den Politikern, damit irgendwie der Stock ausgesetzt wird für 30 Tage oder Regulationen gemacht werden, damit Reddit-Leute nicht das machen können, was sie jetzt machen wollen.
Meinst du, sie kommen echt durch mit so einer Scheiße, weil das kann nicht sein.
Die haben, also mit der Menge an Cash hast du genug Politiker in der Tasche.
Ja, unfassbar.
Ja, guck mal, unsere neue Secretary of Treasure hat von diesem Very Citadel Hedge Fund irgendwie Hunderttausende von Dollar als Sprechergebühren genommen. Das machen Politiker immer. Die sind dann irgendwo Berater oder Sprecher und kriegen halt immer richtig viel Geld. Ne?
Wahnsinn.
Das heißt, wenn wir Pech haben, sagen die, oh, ja, dann müssen wir jetzt den kleinen Mann schützen. Wir verbieten das jetzt und zwangsverkaufen eure Aktien und bumm, dann kommen sie wieder fein raus. Was ich hoffe, ist, dass diese ganze Short-Regulationsgeschichte ein bisschen transparenter gemacht wird und vielleicht auch mal ein paar Leute in den Knast gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass Robin Hood, dass die fertig sind, weil die haben so viel Goodwill verloren, Kunden verloren.
Aber ja, wer geht denn noch zu? Also ich glaube alle, ne? Also alle, die jetzt dieses Spiel mitgespielt haben, werden echt ein Problem kriegen. In Deutschland gab es einige Anbieter, die gesagt haben, nö, wir machen das nicht, bei uns könnt ihr weiterkaufen. Aber also keine Ahnung, ich glaube, also ich ist ja, jetzt nur so gedacht, ja, wer geht noch zu so einem Anbieter? Also weil gerade der kleine Mann fühlt sich ja unfassbar verarscht. Da hat man die Möglichkeit gefunden, Geld zu machen, da wird doch nie wieder irgendjemand eine Aktie kaufen. Die können sich doch einsagen.
Das zeigt ja aber auch, wie verzweifelt die sind, wenn sie lieber hunderte von Millionen, ja, an Strafzahlungen in Kauf nehmen, anstatt komplett draufzugehen. Ne? Und es ist für die einfacher, irgendwie 200 Millionen Dollar Strafe zu zahlen, als zuzugeben, was sie gemacht haben. Ja, es ist krass. Also jetzt, der Preis ist jetzt bei 300, glaube ich.
Ja.
Und was jetzt passiert ist, wenn die ihre Short-Position schließen, also covern, dann müssen sie den Stock zurückkaufen. Und wenn das sehr massiv passiert, geht der Preis natürlich hoch, weil viel gekauft wird. Ne? Und was es noch schlimmer gemacht hat, am Anfang, als das Ganze losging, haben sie sich gedacht, ja, das fällt bestimmt mehr. Wir doubeln nochmal down und wir kaufen nochmal mehr Short-Positionen.
Das geht ja bestimmt
wieder runter. Okay. Und jetzt sind die halt, also bei denen geht's ums Überleben und die haben ja schon, keine Ahnung, wie viel, 50 Milliarden oder so verloren. Wobei du aber auch nicht unbedingt alles glauben darfst, was so geschrieben wird,
ja, in
den Finanzmagazinen und so. Das Geld ist ja nicht weg. Das Geld ist weg von denen. Das ist nicht verpulvert, sondern das haben andere Leute bekommen, die jetzt ihre Aktien verkauft haben. Der kleine Typ, der irgendwie für 1.000 Dollar GameStop gekauft hat und jetzt sind es auf einmal 200.000 Dollar, ne?
Ja, es ist total interessant. Wie gesagt, wir können da grinsen drüber, können uns das angucken und wie gesagt mit Popcorn die Sache verfolgen. Aber für einige Leute können sich da noch aufhängen. Ne? Die sind am Ende. Ne? Gerade so, wenn du da in so einem Hedgefonds drin hängst. Elon Musk irgendwie mischt da irgendwie. Es gibt ja einige Sachen, wo man da echt so mit offenem Mund sich diese Woche angeguckt hat. Auch wie Macht Elon Musk hat, ist der ein Wort tweetet. Und ja, irgendwelche Kurse durch die Decke gehen. Was vielleicht diese Woche noch ganz interessant war, war dieser Dogecoin. Oder heißt der Dogecoin oder Dogcoin? Ich weiß gar nicht. Also quasi so eine Kryptowährung irgendwie, die als Maskottchen irgendwie diesen berühmten Internet-Meme-Hund hat. Und dann hat irgendwie Elon Musk irgendwie so ein Cover von so einem Hundemagazin gepostet. Und plötzlich ging dieser, heißt der Dogecoin?
Ich weiß nicht, wie man es spricht, also, ob genau. Man Doge oder Doge sagt.
Dogecoin, whatever. Gehen durch die Dings. Mittlerweile ist der wieder gefallen. Also mir ist das viel zu risky irgendwie. Ich werde sowas nicht mitspielen. Aber es ist unglaublich unterhaltsam. Und auf der anderen Seite musst du dir halt die Frage stellen, irgendwie, ob es sein kann, dass ein Mann so viel Macht hat und irgendwie
das ist richtig.
Dann sowas manipulieren kann, wie es ihm gerade passt. Also momentan passiert da echt viel. Und ja, du lässt auch die Hände raus komplett, oder, Sascha?
Also ich bin all in mit meinen $100, mit meinem einen GameStop-Stock. Ich bin bereit, alles zu vergambeln. Dann kann ich meinen Kindern erzählen, ich war dabei. Weil ich glaube, über das Ding werden irgendwann Filme gemacht werden. Es steht in den Lehrbüchern, im Finanzdingens drin hinterher, weil das so eine krasse Aktion ist. Also irgendwelche Regulationsänderungen werden dabei rauskommen.
Was denkst du denn, wie jetzt die Sache ausgehen wird in den nächsten Tagen? Oder kann man das überhaupt nicht voraussagen?
Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich Millionär, glaube ich.
Ja,
ich habe keine Ahnung. Ja. Es gibt verschiedene Theorien, was halt passiert. Aber wissen tut es wirklich keiner, aber alle halten, ne? Das ist die Sache.
Alle halten, ehrlich?
Ja, das ist das Ding.
Just boah, Alter, ich hab da einfach nicht die Balls zu, ey, ganz ehrlich, aber ja. Man hat da also.
Finde ich auch geil, wenn du mal in dem Wall Street Bets Forum rumguckst, die haben ja ihren eigenen Slang, ne, ihre eigenen Worte, die sie benutzen. Wenn du zum Beispiel, wenn du das hältst unter ganz harten Konditionen, dann hast du Diamond Hands, weil du so eine ruhige Hand hast, ne? Und wenn du ein Lusche bist, der direkt verkauft, dann hast du Toilet Paper Hands, weil du so ein Lusche bist, der beim kleinsten Gegenwind verkauft und so.
Ich hab die Balls nicht, sorry, ey, keine Ahnung. Ich hab mein Geld in ETFs irgendwie, da kann ich ruhig schlafen. Ich könnte nicht ruhig schlafen, wenn ich jetzt in GameStop-Aktien investiere, abgesehen davon, dass ich GameStop echt zum Kotzen finde, aber das ist eine andere Geschichte, darum geht's ja auch gar nicht. Ich könnte nachts nicht ruhig schlafen, weil ich immer irgendwie, was mache ich jetzt, immer mit Leuten darüber reden und so weiter. Ich hab diese Ruhe nicht. Claes, jetzt hast du gar nichts gesagt lang, hast du dich das alles angehört? Was denkst du dazu jetzt? Was ist deine Info?
Ich hab's echt nicht mitbekommen. Ich habe PoE gespielt. Also ich hab nichts mitbekommen und auf YouTube und Co. habe ich keine Videos gesehen. Das ist das Einzige, was ich sonst gemacht habe. Eigentlich gucke ich immer Nachrichten, aber davon habe ich nichts
mitbekommen. Ich habe jetzt gedacht, dass du voll da drin bist, dass du das Ganze irgendwie so verfolgt hast und irgendwie so Insiderwissen hast und so.
Ich habe 200 Stunden in 2 Wochen gestreamt. Und wow. Habe noch auf Stream weitergespielt. Also ich habe nicht viel mitbekommen. Ich habe geschlafen und gespielt und wieder geschlafen und gespielt. Und dann habe ich auf den Podcast gewartet. Und dann bin ich hier. Dann spiele ich wieder.
Du bist voll in dieser PoE-Sache drinne gerade, ne?
Ah, ich habe, glaube ich, ich weiß es nicht, seit 6-7 Jahren, glaube ich, nicht mehr so viel Spaß in irgendeinem Spiel. Von daher.
Es freut mich für dich irgendwie.
Ist ganz geil.
Ich habe die letzten Streams auch ohne dich. Du warst ja an dem Abend, als wir es gespielt haben, warst du echt irgendwie so ein bisschen müde und das war jetzt nicht.
Ja, das war nicht so geil.
Das hat mir jetzt nicht so riesig viel Spaß gemacht. Aber zum Glück hat ja Washcat übernommen, dann hat mir ein paar Tipps gegeben und ja, ich werde morgen, was haben wir heute? Ja, genau, morgen im Stream werde ich auch wieder ein bisschen PoE zocken. Ich spiele jetzt WoW und PoE. Natürlich nicht so geistkrank wie du, aber ja, es hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe eine gute Klasse ausgesucht irgendwie und ja. Von daher bin ich ganz glücklich, dass ich gesagt habe, okay, probier's mal wieder. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mit einem Hack and Slay kriegst du auf Twitch halt nicht viele Views, ne? Das ist halt, aber darum geht's ja auch manchmal nicht, sondern einfach irgendwie, ich habe gerade da Bock drauf, ich kann mal wieder irgendwie mich so ein Spiel
fallen lassen. Kommt mal drauf an, ob du dich etablieren kannst. Ne? Also es ist halt, kommt mal drauf an, ob du dich etablieren kannst. PoE hat halt eine feste Gemeinde, eigentlich auch in allen Ländern. Ich meine, so Leute wie Sizzlerin oder so, die sind schon ziemlich dick und groß. Ich meine, früher war es ja Crip, bevor er zu Hearthstone gewechselt ist.
Ja.
Der war ja PoE. Und also du kannst schon auf Twitter, ich habe, ja, es ist nicht vergleichbar mit meinen Cardgame und Co-Aktivitäten, aber ich bin ja auch nicht wirklich gut bisher. Also nicht, ne, also nicht so, dass Leute zugucken, oh mein Gott, ich muss alles Mögliche lernen. Was ja eigentlich ein Selling Point von mir ist. Das geht da natürlich nicht, aber also ich kann schon so die 300 immerhin ab und an erreichen. Das ist normal für genrefremde Spiele. Das läuft eigentlich.
Also ich werde jetzt immer irgendwie zum Stream-Ausklang spielen, wenn die Leute eh schon im Bett sind, weil ich mache einfach nicht viel Views damit. Aber ich hatte auch nicht viel Views bei Diablo oder sonst ein Hack and Slay. Das ist, glaube ich, eher so ein Ding, was du allein spielen willst. Also das ist ein Zugucken, wie du schon sagst, da muss halt super kompetent sein. So ein, wie ist der Quinn69, der irgendwie so alles weiß und Guides raushaut und da bin ich einfach nicht kompetent genug. Und schon gar nicht.
Diablo war am Anfang super gut, by the way, viewertechnisch auf Twitch, als es noch den normalen Handel gab.
Ja, kann mich auch dran erinnern. Ich hab damals noch 3500 Viewer gehabt, als ich Diablo gezockt habe, aber da kam es ja wirklich auch frisch raus und da wollten alle natürlich alles drüber sehen. Aber jetzt.
Ich erinnere mich noch an Leute wie Doxen und Co., die ständig einfach basically Giveaways in ihrem Chat gemacht haben, was halt unendlich viele Viewer angezogen hat, weil du ja jedes Item weggeben konntest, als es noch das Echtgeld-Auktionshaus gab. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Also ich glaube, jetzt kannst du gar nicht mehr handeln, oder? Ich weiß es gar nicht. in Diablo?
Doch, kannst du, das heißt handeln, ja, keine Ahnung, ist nicht mehr nötig.
Wenn es zusammen gedroppt ist, oder?
Aber Optionslos ist ja komplett weg. Du kannst handeln, wenn du im selben Spiel warst, während der eine der gefunden
hat. Ja, klar, also, aber das ist ja kein richtiger Handel.
Das ist kein Handel und das ist nicht so. Ja.
Also im PoE ist ja wirklich jedes Item verhandelbar.
Finde ich eigentlich auch gut, weil das macht's ja auch aus. Hat doch in Diablo 2 Spaß gemacht eigentlich.
Vor allem gibt's halt keine Währung. Ich finde das so cool. Also ich mache halt sehr viele Harvests. Das ist halt eine der League-Mechaniken. Und dass ich, by the way, wann auch immer das war, ich habe kein Zeitgefühl mehr, dass ich da ein bisschen pissig war. Ich war erstens müde und zweitens, ich hasse das Leveln einfach. Und es war auch relativ unglücklich, weil ich dir einfach nichts helfen konnte, weil ich es ja selbst nicht sehe. Es ist unendlich unangenehm. Der Chat kann halt 10.000 Mal besser helfen, weil wenn du da irgendwo rumirrst, ne, dann kann der halt sagen, du irrst da falsch rum. Ich sehe es ja einfach nicht. Ich sehe halt irgendwo auf der Minimap irgendwo einen Pfeil, wo du rumeierst. Also ja, das war nicht so geil. Ich hätte lieber im Chat sein sollen oder ich hätte einfach Bildschirmübertragung machen sollen. Das hätte deutlich mehr geholfen.
Aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht, auch wenn du irgendwie so ein bisschen lost warst.
Ach so. Ja, ich mache ich bin die ganze Zeit schon ein bisschen lost. Ich muss so viel nachdenken, weil ich immer crafte. Mein Kopf ist auch noch ausgelastet wegen dem dummen Spiel. Harvest ist halt eine League-Mechanik und kannst dir das vorstellen, ich weiß nicht, ob du schon mal eine gesehen hast, vielleicht, du spielst ja schon, ich glaube, die kommt erst später. Da ist dann so eine kleine, das ist eine alte Haupt-League-Mechanik, die jetzt ins Core-Game kam und das ist eine kleine Oase sozusagen und da gehst du rein und da gibt's verschiedene, da tust du mal Monster und dann gibt's verschiedene Crafting-Optionen und du kannst bis zu 10 von denen speichern. Das ist halt ganz fürs Late-Game-Crafting super relevant und es gibt halt einen Trading-Discord, wo du dann diese Sachen basically verkaufst. Das heißt, der eine suchst, ich brauche zum Beispiel Add Fire, irgendwas mit Fire dann, auf meinem Helm und dann verkaufst du ihm das und es gibt dieser Trade-Discord ist so riesig, also du siehst da einfach, das ist so lustig, ich habe das lange nicht erlebt, dass in der Community so groß ist, wo du irgendwie am Tag irgendwie 100 Trades machst mit den Leuten hin und her und mit Vouchers, also mit.
Und das nervt auch nicht, weil wenn ich das so höre, denke ich so, oh Gott, nee, danke.
Ja, es ist halt super witzig, weil es ist so ultra rewarding. Ich kann das nicht beschreiben. Ich habe lange nicht mehr erlebt, dass mich ein Spiel so belohnt. Weil ich habe zum Beispiel jetzt die letzten 4 Tage nebenbei an einem Helm gearbeitet, als Beispiel. Und dieser Helm ist, der ist Standard angefangen. Der hatte nichts, außer ein Enchant, was ich wollte. Das war meine Base, nennt man das dann. Und ich habe da halt rumgecraftet wie ein Irrer und am Ende ist halt fertig. Und du siehst dann 150.000 DPS in der Kalkulation extra, ne? Und das ist halt, aber es sind so viele Schritte. Das macht, also, das muss man halt mögen, eventuell. es ist halt super. Es gibt halt ganz viele Simulatoren, wo du alles eingeben kannst und wie genau du das hinkriegst. Was sind die Odds? Das ist auch sehr viel Gamble dabei, ne? Das ist eine 1-3 Chance, dass du das triffst, was du willst. Wenn es nicht klappt, ist entweder das Item komplett Schrott oder du musst es komplett resetten und wieder von Anfang an anfangen, ne? Und so geht halt die Currency im Late Game dann halt auch drauf. Und ja, es ist halt super. Ich find's super rewarding. Es fühlt sich halt einfach so gut an, weil das ist so altes WoW. Also vom Gefühl. Du arbeitest ganz viel, du spielst ganz viel und am Ende kriegst du halt auch was. Und das ist was Wertvolles, was du als wertvoll erachtest.
Ach Junge, also, du hypest mich gerade total. Ich muss das nachher mal wieder installieren. Dann juckt es mir schon in den Fingern, weil was du beschreibst, klingt ja nach diesem Oldschool Grindy in a Good Way Gameplay, ne?
Ja, es ist Grindy in a Good Way, weil du, also ich farme, keine Ahnung, ich habe gestern, glaube ich, wieder 17 Stunden gemacht oder so.
In zwei 17 Sessions. Stunden? Und, ernsthaft?
Ja, es ist halt auch viel. Ich stehe auch teilweise mal 2-3 Stunden rum und crafte nur. Und dann bin ich auf Webseiten und gucke mir an, wie kriege ich das hin.
Aber du spielst das schon, ne? Also, in der Form, oder? Du streamst das
ja, auch. Alles stream ich. Okay. Ja, ich mache nur ein bisschen Handel und Stashs lernen und so ein kleine Verkäufe, so kleine Trades offstream, wenn ich Pause habe und esse und was auch immer. Aber dieses, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. In WoW Classic zum Beispiel oder Vanilla. Ich darf nicht mehr Classic sagen in den Kommentaren. Das ist mein Fehler. Also in Vanilla oder in Burning Crusade. Ich meine, man hat doch, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber ich habe zum Beispiel, ich weiß, dass ich sehr viele Stunden in Fellwood Essenzen gefarmt habe. Die Essenzen, die dann wiederum zu den Flasks wurden. Die dann wiederum dazu führten, dass ich raiden konnte, die dann dazu führten, dass ich ein Item bekam. Und am Ende, wenn ich dieses Item bekommen habe, dann hat sich das angefühlt, als ob ich es verdient habe. Weil ich habe ja auch wirklich viel dafür getan, nicht wahr? Ich war bestens vorbereitet, ich habe immer geraidet und dann habe ich es endlich mit DKP am besten noch gekauft. Und das ist hier halt ähnlich. Nicht in dem Ausmaß eventuell, also du musst nicht so viel arbeiten, aber es ist halt wirklich, an meinem Amulett arbeite ich zum Beispiel seit einer Woche. Und das ist es fehlt noch eine Sache und ich muss immer wieder remove life, add life adden, bis ich irgendwann das Tier hätte. Und es fühlt sich halt so gut an, wenn das passiert und du hast immer wieder was,
Und jetzt gehen wir halt langsam ins Late Game, wo dann wirklich absurde Summen gezahlt werden für einzelne Items, die, keine Ahnung, die du dann ungefähr 50 Mal corruptest. Das ist dann immer eine Chance, dass das Item kaputt geht. Einfach, ist einfach weg. Und wenn es einmal klappt, dann ist es halt das Perfekte. Und das ist aber wirklich harte Arbeit, aber es macht super, super viel Spaß einfach, weil ich werde halt jeden Tag stärker, sagen wir es so. Und es fühlt sich erarbeitet an und nicht geschenkt wie in WoW, wo ich irgendwo mitlaufe. Trotzdem Gratulation zum Denatrios-Kill. Das habe ich mitbekommen.
Ja, danke, danke. Ja, war ich auch stolz drauf, muss ich sagen, mit dem Community-Raid irgendwie. Ja. Aber wir werden nächste Woche Heroic probieren. Freue mich auch schon drauf. Es ist eine nette Runde. Ja? Also für die, die es jetzt gerade mitkriegen, um was es geht. Wir haben jetzt 2 Wochen den ersten Raid in Shadowlands, in WoW Shadowlands gemacht mit der Community. Haben eine nette Raid-Leitung irgendwie auch aus der Community. Und ja, haben es geschafft. Es sind wirklich viele Bosse da an einem Abend durch. Letzte Woche beim ersten Mal haben wir nur 2, 3 Tries an Denatrios gehabt. Und heute waren wir, oder am Freitag waren wir sehr viel schneller mit den Bossen durch oder noch schneller. Und haben den Atreus geschafft, ja. Und nächste Woche werden wir uns das Ganze in Heroic angucken. Ja, hat echt Spaß gemacht. Bei mir war es, also ich will nicht sagen ähnlich, aber ich war zum ersten Mal seit Burning Crusade und damals den pinken Gnomen zum ersten Mal komplett enchanted und geflasht und so weiter. Das habe ich irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr gemacht, so gefühlt. Von daher.
Das ist einfach ein schöner Raid. Ne? Also Nafria, ich es ist einfach ein schöner Raid. Also, what the fuck, hört man mich?
Ja, man hört dich.
Ja. Ganz komisch, das Discord klingt nicht richtig. Es ist einfach ein sehr schöner Raid. Der ist schön designt. Alle Bosse sind schön designt, finde ich. Wenige Trash-Mobs. Man kommt überall schön durch. Es ist einfach ein wunderschöner Raid. Das ist das Beste an Shadowlands.
Das Problem ist bei mir gerade, dass ich mich überhaupt nicht motivieren kann, diese ganze WorldQuest-Scheiße zu machen. Ich habe jetzt die Kampagne durch irgendwie. Die Nightfall-Kampagne hat Spaß gemacht. Irgendwie mega. Die letzten 2 Steps waren mega. Tolle Lore und so. Aber ja, dieses wir grinden irgendwie jetzt. Ja,
das sagst du immer. Ich habe das nie gemacht. Ich weiß gar nicht, wofür du das tust.
Ja, keine Ahnung. Ja, um stärker zu werden. Das ist doch genau das, was du gerade erklärt hast. Um stärker zu werden. Du musst die Scheiße ja machen, um stärker zu werden.
Nein, warum? Ich habe die nie gemacht. Und ich war der Stärkste auf dem Server gefühlt. Also,
ja, genau. In deiner Vorstellung vielleicht. Aber ja, das Ding ist, du musst ja dein Item-Level steigern. Ich muss ja Torghast machen, um Staub zu kriegen, um mein Legendary abzugraden.
Das sind doch keine Bird-Quests.
Ja gut, aber für die World Quest brauchst du ja auch, um dein Anima zu sammeln, um
Anima dein machst du einen halben Tag. Also 10 Minuten einfach nur Müffex gefühlt. Also naja, 3 Stunden Müffex.
Ja, aber habe ich keinen Bock. Ich habe so viele Müffex gemacht. Es macht mir einfach keinen Spaß, das immer und immer wieder zu machen. Und World Quest auch nicht. Und Torghast widert mich halt auch an so. Und das heißt
mich auch, klar.
Das ist halt so dieser WoW-Grind, auf den ich, das ist so in jedem, auf der anderen Seite ist keine Kritik am Blizzard, aber was will man denn machen, ne? Du kannst ja, es ist nun mal der einzige Content, den du so zur Verfügung stellen kannst, aber ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Von daher, nee. Ich habe jetzt Bock mit der Community zu raiden, das hat mir Spaß gemacht und, ja. Und vor allen Dingen die Scheiße ist, das Anima ist halt auch so wenig. Du kriegst halt, und das wird auch dringend Zeit, das fordern auch alle, dass du einfach mehr Anima kriegst, damit du auch deine Dings mal ausbauen kannst, weil das geht gefühlt auch nicht. Aber darum soll ich jetzt nicht gehen, ich will jetzt nicht irgendwie Balancing sprechen. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich sagen wollte, ist, der Raid war ganz toll, irgendwie hat Spaß gemacht. Wir werden nächsten Freitag versuchen, einige Bosse in Heroic zu machen und mal gucken, in was für eine Richtung es geht. Es macht momentan, ja, zumindest das sehr viel Spaß. Sascha, was machst aber du eigentlich den ganzen Tag?
Ganz kurz noch, das ist doch genau der Punkt, den ich meine, ne, in WoW heutzutage. Es fühlt sich halt nicht rewarding an, Torghast zu machen, weil du schon 1000% den Outcome kennst. Das finde ich so schlimm. Ja, vor allem,
weil du es 1000 Mal schon gemacht hast. Es ist halt nichts
Neues. Ja, erstmal machst du es immer wieder. Ja, klar, das machst du in Hack'n'Slay auch. Du läufst immer wieder die gleiche, ne? Also, wie oft hast du in Diablo 2, was weiß ich, irgendwelche Bosse getötet, ne? Das ist, glaube ich, nicht mal das Kernproblem. Das Problem ist, der Outcome ist immer gleich. Also, du weißt, ich laufe diese Woche wieder Torghast. Du weißt in der ersten Woche, dass du in der 7. Woche wieder Torghast laufen wirst. Und du weißt genau, was du am Ende der Woche hast.
Genau.
Das würde ich halt endlos.
Und bei Diablo hätte er auch irgendwie ein geiles Legendary droppen können. Das ist halt der Unterschied, ne?
Ja, ja eben, ne? Also es muss halt einfach irgendwo, und das hat WoW aus meiner Sicht verloren, es passiert nichts Spannendes. Auch nicht mal ansatzweise. Es ist alles. Ich kann in dem ersten Tag der Expansion sagen, welches Item-Level ich wahrscheinlich in 2 Monaten haben werde. Und genauso. Und das ist so weird. Und ich weiß es genau, an welchem Tag was kommt. Das hat mir den Spaß geraubt, also, ne? Also an Shadowlands.
Ja, aber es ist trotzdem ein gutes Add-on, finde ich.
Ja, absolut.
Von daher, ja, mal gucken, wie weit es geht. Das Gute ist, ich habe keine Verpflichtungen, mir macht Spaß. Ich raid wirklich momentan, weil ich Bock drauf habe. Und das hatte ich verdammt lange nicht mehr, das ist das Gute. Aber noch mal zu dir, Sascha, was zockst du eigentlich momentan?
Nicht genug, das ist das Problem.
Ja.
Ich wünschte, ich könnte mehr spielen. Ich spiele XCOM gerade noch mal durch, XCOM 2. Das ist ja die beste Version von XCOM.
Du alter Retro-Gamer.
Ja, naja, von wann ist das? 2012
Retro?
Oder so? 14?
Das ist doch Retro. Von 2012 und 2014 ist doch Retro, sorry. 6 Jahre.
Da habe ich nämlich auch sieben. Gestern darüber nachgedacht, wie viel mehr ich doch gezockt habe in meinen Early 20ern. Da kam dir das so vor, als hättest du endlos Zeit zum Zocken gehabt. Ich weiß nicht, euch geht es wahrscheinlich nicht so, weil ihr ja berufsmäßig viel jetzt live zockt, aber es kommt mir so vor, als würde ich irgendwie noch die Hälfte irgendwie zum Spielen kommen wie früher. Es ist jetzt 1 Uhr mittags hier bei mir und ich habe noch nichts gezockt am Sonntag. Ja, wie kann das sein?
Vielleicht, weil du gerade mit uns podcastest, kann das sein?
Ja, aber auch vorher. Ja, wir hatten jetzt die letzten Tage ein bisschen, ich habe nur am Haus gearbeitet, weißt du, das ist immer nicht so befriedigend irgendwie. Wir hatten ja Wasserschaden im Haus und es hat irgendwie 3-4 Wochen gedauert, bis das wieder alles am Laufen hatte. Ich bin der Repairman hier. Ich habe unseren Geschirrspüler repariert letzte Woche.
Hör auf.
Und den Kühlschrank und den ganzen anderen Krempel. Ich bin quasi nur männliche Tätigkeiten gemacht.
Was kannst du?
Woche. Ja, es waren alles einfache Reparaturen, weil der Geschirrspüler war so ein Gummiseal so ein bisschen verrutscht und beim Kühlschrank war ein Kabel kaputt. Also das ist noch in meinem Skill-Level.
Okay, gut.
Was soll ich jetzt nicht erzählen?
Hast du mitgekriegt, dass Mandalorian wahrscheinlich, dass sie jetzt erstmal April anfangen zu drehen und dass mein Wunsch irgendwie, dass die dritte Mandalorian-Staffel irgendwie Weihnachten kommt, diesem Jahr, dass das wegfällt? Und dass die Ankündigung irgendwie, ja, wurde jetzt offiziell geleakt. Also es gibt da wohl so ein Branchending. Und da steht halt drinne irgendwie Mandalorian-Dreharbeiten, dritte Season erst im April. Die letzten 2 Staffeln war das halt immer Anfang des Jahres und du rechnest ungefähr so 1 Jahr, dann kommt das hin. Das heißt, die Ankündigung, die sie gemacht hat, Disney Plus gemacht hat, nämlich im Dezember gibt es Content aus dem Mandalorian-Universum 9. Wo alle gesagt haben, ja geil, dritte Mandalorian-Staffel ist wahrscheinlich echt die Boba Fett-Nummer, ne?
Oh, ist okay. Wenn sie gut wird, habe ich kein Problem damit. Aber ich verstehe auch, dass es halt so ewig dauert, weil die drehen jetzt nicht irgendwie eine Sitcom mit einem Set oder so, sondern das ist ja Movie-Qualität irgendwie, das dauert halt schon.
Aber ja, sie haben sich halt alle gefragt, ja, Moment mal, aber wenn Boba Fett im Dezember kommt, haben sie dann 2 Serien parallel am Laufen, macht ja eigentlich keinen Sinn. Von daher, ja. Ist halt schade, weil ich mich halt super auf die dritte Staffel freue. Naja.
Ja, ich habe eine neutrale Vorfreude.
Okay.
Dann ja, möchte ich nicht enttäuscht werden.
Habt ihr die Krümmer-Hausaufgaben erledigt und noch irgendwie ein schönes Thema mitgebracht in unserem Podcast? Zufällig?
Also mein Thema die Woche.
Was war dein zweites GameStop Thema? Sonst, hattest du nicht
zwei? Ja, nee, ich wollte gerade darauf zukommen, aber das hat mir jetzt mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Von daher wollte ich noch mal, ob ihr vielleicht noch irgendwas auf Tasche habt. Okay, gut. Dann, ich hatte diese Woche einen Blog-Eintrag, wo es um das neue Xiaomi-Ding geht. Die haben nämlich irgendwie eine Presseerklärung bzw. ein Video rausgehauen, wo es um ihre revolutionäre AirCharge-Technologie geht, wo die nämlich irgendwie über eine Antenne quasi ihre Smartphones und ihre Technologie aufladen können. Das heißt, du hast nicht mehr das irgendwie mit Kabel, du hast nicht mehr das, ich muss es auf irgendeine Plattform legen, sondern es wird einfach über die Luft aufgeladen. Das fand ich ganz spannend, weil irgendwie in den Comments schrieb irgendjemand, ja, sowas ähnlich hat Tesla auch mal gemacht. Mit Strom auch irgendwie eine große Antenne aufgebaut und die hatten dann irgendwie so einen Investor und als der gemerkt hat, scheiße, ich kann ja nicht das dicke Money damit machen und irgendwie habe ich nur Kosten dadurch, hat der das ganze Ding wieder abgerissen. Also es ist scheinbar nicht so neu. Und da gab es eine ganz interessante Diskussion, weil ich in dem Blog-Eintrag geschrieben habe, wenn ich dieses Video sehe und so durch die Luft aufladen, habe ich so meine leicht esoterisch angehauchte Mutter irgendwie auf der Schulter, die wo ich mir bildlich vorstellen kann, klingt irgendwie komisch, aber bildlich vorstellen kann, wie sie sagen würde, aufladen durch die Luft irgendwie, das kann nicht gesund sein, was da an Strahlen durch deinen Körper laufen und so weiter. Und dann haben wir uns ein bisschen in den Comments gestritten, weil ich mich an Studien erinnern kann, wo gesagt wurde, ja, durch die Luft ist nicht so eine geile Idee. Es geht jetzt nicht um das 5G-Netz, sondern so generell, ne? Und es gibt ja auch ständig, wenn irgendwo ein neuer Funkmast, gerade so irgendwie so Mobil-Handy, also so Mobilfunk-Mast irgendwo aufgestellt wird, dass es da immer so Bürgerinitiativen gibt und Demos dagegen. In diesem Zusammenhang habe ich irgendwo mal eine Studie gelesen. Ich kann mich ganz dünn daran erinnern, wo auch so nachgewiesen wurde, dass irgendwie, wenn in irgendwelchen Städten oder in einer Siedlung oder so, wenn da so ein Funkmast aufgebaut wird, dass es dann irgendwie die Krebsquote steigt irgendwie. Und ich habe mich jetzt noch nie intensiv damit beschäftigt, weil ich das eigentlich ganz spannend finde. Das Problem ist nur, wir wohnen hier in Tankstedt und irgendwie bei uns ist so, keine Ahnung, 50 Meter Luftlinie, vielleicht ist nämlich genau so ein Funkmast. Und da haben wir letztens noch drüber gesprochen. Von daher wollte ich einfach mal so in die Runde diese Diskussion werfen. Was sind eure Erfahrungen da? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Beziehungsweise ist es denn wirklich so? Ist es nachgewiesen oder ist es dieses Jahr, es gibt solche und solche Studien und je nachdem, wer sie in Auftrag gegeben hat, sagen die das oder das? So. Habt ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt mit diesem Thema? Alles klar. Schweigen. Weiß ich bereit, ja, ich hab's vor, ja.
Also. Nein, ich bin da auch sehr was das angeht, habe ich nicht so besonders viel Wissen, um dann eine fundierte Meinung abzugeben. Also Elektrosmog und wie die ganzen Dinger da heißen, ist mir schon ein Begriff, aber ich meine, ist das nicht was du wissenschaftlich hundertprozentig beweisen oder nicht beweisen kannst?
Das ist halt die Frage. Also es gibt da scheinbar, wie gesagt, das ist halt wieder das Ding, ne? Die Studien von den ganzen Mobilanbietern oder wo die irgendwie ihre Finger drin haben, sind scheinbar irgendwie so, ja, nee, ist nicht krebserregend, passiert nichts. Und dann gibt's aber irgendwie so, keine Ahnung, die links-grüne Variante, die dann sagt, ja, wir haben eine Studie gemacht, die ist krebserregend. Oder zumindest die Krebshäufigkeit steigt in Bereichen, wo es solche Sendemasten gibt.
Ja, aber man weiß es wahrscheinlich auch nicht sofort, ne? Wenn das
scheinbar nicht
Krebs auslöst, 20 Jahre später oder so, kriegst du das dann. Und vielleicht haben wir noch gar nicht lange genug überhaupt Cellphones und die ganzen Towers, damit das überhaupt bewiesen werden kann.
Das sind Studien, für die jahrelang gehen oder jahrzehntelang eher, wenn man es nicht genau erkunden kann.
Also ich
habe generell vor sowas nie Angst. Also
ja, ich bin da auch eigentlich einschlagsfrei. Ja.
Für mich ist es einfach, ich meine, was passiert, passiert, was soll ich dagegen tun? Und ich lebe eh nicht sonderlich gesund. Also meine Güte, ne? Also da kann ich jetzt die paar Strahlen treffen mich auch noch.
Ja, also das Ding ist, ich habe ständig, also mein Leben lang, wie gesagt, meine Mama ist so ein bisschen Esoterik angehaucht irgendwie. Das war immer so ihr Ding so. Und ich bin damit groß geworden mit einer Mutter, die immer gesagt hat, ja, aber leg das Handy nicht zu nah an deinen Kopf mit den Strahlen.
Du auch?
Klingt jetzt so ein bisschen Aluhut-mäßig.
Nee, bei uns muss man auch nachts die Stecker rausgezogen werden, damit der Elektrosmog nicht...
Ja, genau. Ne? Das ist jetzt natürlich wahrscheinlich unbegründet und so weiter, aber ich bin auch jemand, der irgendwie das Handy immer in Griffreichweite hat, auch am Bett und so. Von daher, I don't give a fuck. Aber mich würde halt mal interessieren, wie da so die Forschung ist in dem Bereich. Und ich bin mir ganz sicher, da gibt es was. Ich kann mich an eine Studie erinnern. Die Community ist dann gerade, es gibt so Leute bei uns, die immer anti-Stevino sind und immer die Gegenposition vertreten, so chronisch. Die dann schreiben, ja, es gibt die und die Studie und die sagt, dass es nicht so ist, aber dann kommt jemand anders und sagt, nee, Moment mal, es gibt die und die Studie. Gerade diese 5G-Debatte war ja auch so lächerlich, also wo dann gesagt wurde, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, so von wegen die Aluhut-Nummer ja und also so ganz affig, so 5G hätte das Coronavirus dann transportiert. Also so, wo du sagst, Leute, ey, jetzt mal ganz ehrlich, ihr seid ja also wirklich Affen. Also wo du dann wo auf jeder halbwegs gesunde Mensch sagen kann, Leute, komm, haut ab. So, aber jetzt mal so generell, also vielleicht mal in die Community gefragt, wir haben da ja auch wirklich Leute, die da ganz kompetent sind und die da irgendwie Einblick haben, vielleicht sogar, wir haben da auch eine Menge Mediziner-Community. Einfach mal die Frage irgendwie, habt ihr euch damit beschäftigt? Wenn ja, wie ist da der Stand der Forschung? Würde mich persönlich einfach mal einfach interessieren, irgendwie, weil wir letztens hier darüber gesprochen haben. Und wie gesagt, wir 50 Meter Luftlinie so einen mobilen Tower hier haben irgendwie. Und weil, wenn ihr sagt, nee, dann muss ich halt einfach ausziehen, ne? Okay, aber ihr seid darin jetzt auch nicht bewandert, habt euch da auch mit beschäftigt, dann brauchen wir dann auch nicht weiter diskutieren darüber.
Ich denke einfach, man kann sich nicht um alles kümmern. Das sind so Sachen, also du kannst dich ja nicht überall reinlesen und überall.
Also ganz ehrlich, Liter HS, ne? Wenn du hier berichtest, ne, ich mache mir ja auch Sorgen, ne, weil ich meine, der Podcast geht jetzt hier durch die Decke, wir sind ständig Nummer 1 in Spotify-Charts im Bereich Gaming, weißt du, und wir brauchen dich einfach auch, Claes, ne? Und du, ich höre von dir immer nur, ja, ich habe keine Angst vor Corona, weil ich bin sowieso nur zu Hause und zocke, ich streame irgendwie, ich ernähre mich schlecht und so weiter. Was ist denn
hier? Das trifft sehr gut.
Ja, aber.
Ich habe angefangen, Wasser zu trinken, hilft das? Nach 18 Jahren Energy-Trink-Abhängigkeit habe ich angefangen.
Was sagt denn dein Dog irgendwie? Bist du gesund oder bist du, was weiß ich, fettleibig?
Ich lebe noch nie im Krankenhaus, von daher geht's mir gut, denke ich.
Ja, gut.
Aber das Ding ist folgendes. Ich soll ja ein Thema mitbringen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen ein kontroverses Thema. Oder vielleicht kontrovers, aber das ist egal. Die meisten Leute machen es ja mittlerweile. Ich habe ja mit dem Rauchen aufgehört vor 1,25 Jahren.
Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt geraucht hast. Okay.
Ich war Kettenraucher, also so ein richtig krasser Kettenraucher noch dazu. Helmut Schmidt-like. Ein bisschen weniger vielleicht.
Hätte ich nicht gedacht, dass du bescheuert bist.
Doch, okay. Doch, so bin ich. ich bin genauso bescheuert. Nee, aber ich habe auch immer gerne geraucht eigentlich, aber das sagen alle Raucher, von daher zählt nicht wirklich. Das kann man, glaube ich, bei einer Sucht dann nicht mehr sagen, ob man das wirklich gern macht oder ob man es gern machen muss. Aber ich habe dann aufgehört fürs Dampfen, also ne, die E-Zigarette umgestiegen, wie es ja viele Leute machen.
Hashtag WebNation.
Ja, und da gibt's ja auch einige, vor allem in deiner Community, ich weiß das immer, dann wird's dann ganz viele Leute geben, die werden jetzt irgendwelche 0815-Studien rauskriegen, dass das gefährlicher ist oder so. Was es offiziell einfach nicht gibt. Ne? Das ist ja auch logisch, dass es, ich meine, es geht ja um das Verbrennen beim Rauchen, dass das Problem verursacht, dass du halt wirklich Ruß und Ähnliches in deine Lungen kriegst. Ne? Und das ist halt alles nicht der Fall beim Dampfen, weil es einfach nur Wasserdampf ist am Ende des Tages. Und man kann ja sogar ohne Nikotin dampfen.
Auch naja, da wahrscheinlich wieder, ne? Traue keiner Studie irgendwie die eine Seite.
Nee, da muss man halt auch warten. Das ist ja auch noch nicht so neu. Also das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte bald. Also ich habe das erste Mal auch schon, ich hatte schon mehrmals gedampft zwischendrin. Und was ich aber einfach, ich habe das auf meinem Stream schon öfters gesagt, weil ich empfehle ja Sachen, die ich selbst mache, wie zum Beispiel den Airfryer, eine wunderbare Fritteuse
ohne Öl. Haben wir auch. Mega. Die Pommes
schmecken geil, oder?
Verdammt gut.
Das ist der Hammer. Ja, das habe ich schon seit seit Jahren, wie geil das ist. Aber vor allem, weil du das Öl nicht wechseln musst. Ölwechsel bei Fritteuse ist
das Terror. Das ist so ekelhaft. Also ich hatte früher auch eine Fritteuse. Es ist so ein Schmierkram und in den Airfryer ballerst du es rein und die schmecken wirklich verdammt nah an, wirklich aus der Fritteuse.
Mega. Ja, ja, absolut.
Naja, wenn du die richtigen Pommes hast, wenn du die richtigen Pommes hast, wenn du scheiß Pommes machst, schmecken sie immer noch scheiße.
Absolut. Und ich bin natürlich jetzt auch Botschafter fürs Dampfen geworden in einer gewissen Hinsicht. Zumindest habe ich schon öfters darüber geredet. Ja, ist mega. Also es ist wirklich gut in der Hinsicht einfach, es geht einem in einer gewissen Hinsicht besser. Ich habe deswegen aufgehört, weil es, naja, ich habe ja drinne geraucht, ne? Es macht ein bisschen Dreck und es ist. Ich habe öfters mal Kopfweh bekommen dann auch, muss sehr viel lüften und das ist auch egal. Jedenfalls wollte ich umsteigen und habe das gemacht vor 1,25 Jahren und ich wollte einfach nur die Chance mal nehmen und das habe ich meiner Community halt auch schon gesagt. Man muss sich natürlich selbst informieren. Wenn man zum Schluss kommt, das ist gefährlicher als rauchen, dann mach halt, was du willst, mir doch egal. Wenn man zum Schluss kommt, das ist besser. Es ist wirklich sehr einfach. Also an die Raucher generell, ich weiß nicht, wer das alles sagt. Ich denke, meinem Wort kann man in der Regel vertrauen. Ich lüge selten. Es ist so dumm einfach, umzusteigen für fast alle Leute, mit denen ich je geredet habe. man steigt halt wirklich, ich meine, Rauchen aufhören ist wirklich schwer, ne? Wenn du ein richtiger Raucher bist und du hast 2 Stunden keine Kippe in einer Situation, wo du normalerweise rauchen würdest, also wenn nicht, gerade wenn du einen Film im Kino guckst oder so, das ist nicht schlimm, das ist gut, aber ne, wenn du gerade rumläufst, draußen zum Beispiel als starker Raucher, dann und du hast keine Kippen dabei, das fühlt sich nicht gut an. Also wirklich nicht. Ich denke, viele Leute können das sagen. Du denkst dann, what the fuck, wo kriege ich eine Kippe her? Und dieses Gefühl ist halt komplett weg, wenn du aufs Dampfen umsteigst. Gleichzeitig sind jegliche Halsschmerzen und Husten und hast du nicht gesehen, was auf Dauer halt schon mal, man merkt das vielleicht gar nicht so, weil es ist ja für dich normal irgendwie. Man merkt es aber nach einer Zeit durchaus, dass die Atemwege einfach besser sind. Also das ist sehr schnell. Also das ist nach einem Monat oder so. Man merkt es wirklich. Man schmeckt auch wieder geraucht, besser. Seit ich 14 bin.
Krass, aber 14, normalerweise, 15. Wieso hast du, du hast gar keine Raucherstimme irgendwie.
Ja, die ist natürlich von Energy Drinks wieder hochgepitcht wahrscheinlich und gereinigt.
Das ist aber schon eine Leistung, nach so langer Zeit dann umsteigen.
Ja. Also, nee, es ist wirklich nicht schwer. Das ist das, was ich sagen will. Also es ist wirklich nicht schwer. Wer wirklich viel raucht, es ist kein Problem. Ich kann da empfehlen, es gibt so viele Shops online und man kann die anrufen. Die haben wirkliche Berater, die, also weil es ja auch komplex ist, es ist ja ein technisches Thema. Es ist nicht so einfach, ne? Du willst ja nicht so einen 0815 Stängel da haben, sondern du willst ja wirklich ein gutes Dampfgerät haben. Und da gibt es ja ganz verschiedene. Zum Beispiel bei meinem kann man zum Beispiel einstellen, ohne Probleme, am Verdampfer, ob das Ding auf, also wirklich wie eine Shisha inhaliert wird. Oder wie eine Kippe, wo du erst den Rauch eigentlich in den Mund ziehst und dann inhalierst. Das sind Unterschiede. Und sowas gibt's heutzutage alles. Das hat sich alles sehr gut entwickelt. Und man kann es wirklich für seinen eigenen Geschmack auch anpassen. Und das geht einem wirklich besser. Man hat keinen Dreck mehr. Man zahlt einen Witz. Also ne, geldtechnisch ist das ein fucking Witz im Vergleich zu vorher. Und das einzige Negative, und darauf wollte ich hinaus, man isst mehr und nimmt zu. Ich habe echt zugenommen. Ich bin immer sehr schlank gewesen.
Durch das Vapen?
Wenige Leute kennen mich. Ich bin super schlank. Also eigentlich so eins. Ich bin 1,90 groß und bin eigentlich 80 Kilo. Also wirklich ich weiß nicht, nicht sehr, sehr breit gebaut. Und aber ich habe sehr viel zugenommen in diesem Jahr, ist mir aber aufgefallen.
Ist halt die Frage, ob das daran liegt, dass du vapest oder mit dem Rauchen aufgehört hast. Weil ich immer gehört habe von Leuten, die mit dem Rauchen aufgehört haben, dass sie extrem viel zugenommen haben.
Nein, nein, das liegt daran, dass du aufhörst mit dem Rauchen. Und das ist, ich kann es ganz einfach erklären. Ich esse viel mehr. Ich bin schon immer ein bisschen seltsam. Ich konnte mal Tage nichts essen. Das ist okay. Ist okay. Macht nicht jeder, aber das ging bei mir. Und das geht nicht mehr. Also es liegt am Rauchen. Ich denke, Rauchen unterbindet einfach offenbar, weil ich sehe keinen anderen Grund dafür, dass ich mehr esse als früher. Also jetzt mache ich halt immer Pausen beim Stream. Ich muss einmal am Tag essen, mindestens richtig. Und das geht nicht anders. Sonst habe ich Hunger und bin ich die ganze Zeit böse drauf. Und das hatte ich halt beim Rauchen nicht. Da konnte ich, keine Ahnung, hätte ich auch 20 Stunden durchstreamen können und hätte keinen Hunger bekommen. Und ich glaube, es unterbindet das einfach. Und naja, deswegen bin ich jetzt von Energy String umgestiegen. Dann habe ich da die Kalorien wieder weg, denke ich. Ich habe ein bisschen Bäuchlein bekommen. Das ist
ja
furchtbar.
Ja, wie wir alle.
Aber ansonsten Corona, alles besser.
Ja, vielleicht liegt es also bei dir nicht daran.
Man verliert, man spart viel Geld. Es ist wirklich sehr einfach umzusteigen. Und
wie ist das nach Heizung so? Weil Packung.
Ja, der Einstieg kostet halt mehr.
5-6 Euro oder was in Deutschland?
Also der Einstieg kostet, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ja wirklich richtige Fanclubs mehr oder weniger darum, ne? Die nehmen das ja als ihr Leben auf und experimentieren darum. Generell brauchst du halt einmal das Standardgerät. Je nachdem, welche Kostenpunkte, du kannst alles zwischen 100 und 300 Euro wahrscheinlich machen. Dann hast du schon die Akkus dabei, weil die musst du ja austauschen, ne? Akkus sind da sehr hilfreich und verschiedene Verdampfer und alles Mögliche.
Aber das hat doch als starker Raucher nach 2 Wochen wieder drin, den Preis,
oder? Ja, das ist eben der Punkt. Also, und dann hast du halt nur noch die Liquide und ab und an halt, naja, es ist halt ein technisches Gerät.
Die Liquide sind diese Geschmacksdinger, ne? Diese Geschmacksfläschchen, ne?
Ja, das ist das Ding, was du dampfst, ne? Also du kriegst da so kleine Fläschchen, du kannst die auch selbst mischen, dann ist es deutlich günstiger, dann hast du nur die Basen und mischst dir das selbst zusammen, wie du willst. Das kannst du auch machen, das mache ich nicht, aber ich habe einfach diese Fläschchen, die kosten, glaube ich, ich weiß es nicht, 2,95 Euro, 3,95 Euro. Und naja, je nachdem, was ich spiele, also, weiß nicht, vielleicht eine alle 2 Tage oder so. Im Vergleich zum Rauchen ist es halt nichts, weil ich über 10 Euro am Tag verraucht habe. Ne? Also, ist halt ein Witz. Also es ist geldtechnisch halt wirklich einfach und man kann halt auch immer upgraden dann. Und Leute haben halt, ich habe das nicht so. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Rauchen hat mir mehr Spaß gemacht als Dampfen. Ich kann das nicht beschreiben, es ist irgendwie flächiger oder so. Aber es ist halt nicht so dieses Gefühl, dass du rauchen musst. Und das haben ja viele Leute, das ist ja das Problem beim Aufhören von Rauchen. Du willst dauernd irgendwas fassen, ne? Weil du hast das so im Gefühl, dass das irgendwas mit deiner Hand sein muss. Du willst an irgendwas ziehen. Das sind so Sachen, die du einfach so drin hast, wenn du lange geraucht hast. Und das nimmt dir das halt alles 1:1 ab. Nikotin kriegst du auch, wenn du Bock drauf hast, wobei ich nicht glaube, dass das überhaupt einen Unterschied macht. Aber das braucht.
Ja, spannend. Und vielleicht kann die Community auch mal irgendwas zu sagen in den Comments. Ich glaube, das betrifft viele. Bei Sascha weiß ich, dass er ja jetzt auch sich super gesund ernähren muss. Sascha, magst du deine Geschichte dazu erzählen?
Ja, also geraucht habe ich eh nie. Beim Essen ist bei mir ja was anders, weil ich ja eine Autoimmungeschichte habe, wo ich bestimmte Sachen halt nicht essen kann. Kein Dairy, keine Öle und sowas. Das macht es ein bisschen schwieriger. Macht das Abnehmen, aber sehr einfach. Aber was ich kurz noch sagen wollte, ist, also ich weiß nicht, warum du jetzt das Vapen irgendwie, warum irgendjemand das schlecht machen würde. Also, sure, es ist nicht, das nicht zu machen, ist natürlich noch besser, aber im Vergleich zu rauchen, das ist doch nur Vorteile.
Oh ja, das habe ich nicht, ganz kurzer Disclaimer, natürlich nicht anfangen zu dampfen.
Nee,
also
aber
ich sag immer, das ist eine Alternative, wenn du aufhören willst mit dem Rauchen. Du sparst Geld, du bist ziemlich sicher gesünder dran. Sehr, sehr sicher. Also, meinetwegen kommt in 40 Jahren eine Studie und sagt, oh, das ist ganz gefährlich, weil da ist irgendwas drin. Ich glaub's nicht. Was weiß ich, ne?
Und vor allem für Nichtraucher im Umkreis, es riecht nicht so übel, wenn jemand neben mir raucht. Weißt du, wo die ganzen Klamotten nach Rauch riechen und solche Sachen?
Man merkt es halt auch an Kopfweh. Also für mich persönlich merke ich es an Kopfweh. Wenn du drinnen rauchst, sehr viel wie ich, und ich bin es ja gewohnt gewesen natürlich, und ich habe drinnen geraucht, weil ich am PC geraucht habe und den ganzen Tag am PC sitze, was soll ich machen? Man kriegt halt öfters mal Kopfweh. Das ist, glaube ich, für fast alle Raucher, die drinnen rauchen, normal. Obwohl du es gewöhnt bist. Und du hast auch gerne mal, wenn du aufwachst, so ein Kloß am Hals, keine Ahnung, wie nennt man es, ne? Also so ein, man merkt das einfach im Hals, dass da nicht so angenehm, so also ein bisschen Halsweh und Co. Und das hast du halt, und das hast du mit dem Dampfen einfach nicht. Also rein gesundheitlich vom Instant, jetzt mal abgesehen davon, dass ob irgendwas langfristig was machen könnte, was ich, wie gesagt, nicht glaube, ist es halt eine Instant-Gesundheitsverbesserung auf jeden Fall in der Hinsicht, dass man sich besser fühlt, in vielerlei Hinsicht. Aber nicht anfangen mit dem Dampfen, das wollte ich nur disclaimern noch. Nicht, dass ich hier jetzt empfohlen habe, oh, ihr Nichtraucher, fangt alle an zu dampfen, das ist geil.
Vape Nation.
Steve macht das eher. Es ist halt wirklich eine Umstiegssache, die sehr einfach, und ich glaube, ich könnte mit dem Dampfen deutlich leichter aufhören jetzt, als mit dem Rauchen.
Aber also, ist doch auch Nikotin drin, oder? Ist nicht das Nikotin?
Kannst
das,
du, musst du aber nicht. Ein Kollege von mir vaped auch, in meinem Kollegium.
Genau, kannst du, musst du aber nicht. Du kannst zwischen 0 und 12 Milligramm Nikotin in so einem Fläschlein haben. Je nachdem, wie du willst. Ehrlich gesagt merke ich einen Unterschied. Ich habe auch schon aus Versehen mal eine Woche irgendwie 0 Milligramm geraucht, gedampft. Normalerweise habe ich 6 Milligramm drin. Aber ich brauche es, glaube ich, nicht. Aber wenn ich es wüsste, weiß ich es nicht. Also du kannst es aber auch kontinuierlich runterstaufen. Ne? Wenn du umsteigst vom Rauchen, fängst du mit 9 oder 12 Milligramm an und gehst dann auf 6, auf 3 und irgendwann auf 0, wenn das Nikotin dein Problem ist, wenn du damit nicht arbeiten möchtest. Geht also alles, ja.
Hast du mal geraucht, deine Geschichte? Sascha?
Nee, wir haben früher als Teenager ein bisschen halt, schmeckt eklig und dann nie irgendwie angefangen. Ich glaube, wenn du nie wirklich anfängst, hast du keine Probleme später damit.
Das ist so. Ja.
Ja, ich komme aus dem Raucherhaushalt, das war irgendwie normal.
Aber das ist doch in Deutschland auch weniger geworden generell. Also ich weiß, hier in den USA hatten sie vor...
Also das hier auch gar nicht.
Jahren ging das los. große Anti-Raucher-Kampagne, sodass das wirklich stigmatisiert wurde, dass zumindest in den bestimmten Bereichen gar nicht mehr geraucht wird eigentlich.
Ja, es macht doch keinen Spaß mehr, Raucher zu sein wie früher. Oder ich habe es gar nicht so richtig erwähnt, aber es macht auch wenig Spaß. Also wenn du da auf dem Bahnhof und du wartest auf dem Zug oder so und bist in seinem kleinen, auf dem Boden ist da so ein Viereck eingezeichnet in Gelb, wo du stehen darfst. Ein Meter daneben, dann gucken dich böse Leute an und du denkst dir so, sorry, es ist offen, um es Himmel. Aber okay, ich bleibe in diesem kleinen Viereck aus irgendwelchen Gründen.
Also aber stigmatisieren toll, trifft aber. Es halt, ne? Das ist in den letzten 10 Jahren wirklich massiv, ne? Überall wurde es verboten, irgendwie, du darfst nicht mehr in Restaurants rauchen, du darfst in öffentlichen Plätzen nicht mehr rauchen. Quasi im Prinzip bist du das arme Schwein, was immer rausgehen muss, irgendwie, um seine Sucht zu befriedigen. Also das ist definitiv halt so. Ja,
das ist ja auch gut, dass sie das machen. Also ist ja wirklich gut. Ich meine, weniger Kinder rauchen wie je zuvor, glaube ich, aktuell in Deutschland. Zumindest. Ich habe keine richtige Studie im Kopf, aber ich habe das gelesen, also ich glaube, es geht immer weiter zurück. Und das ist ja auch klar, es ist nicht mehr so cool, weil warum sollte es noch cool sein? Du darfst ja nichts machen. Also du musst dann ständig raus aus der Disco dann oder aus dem, sag Disco, ich bin alt, glaube ich. Du musst raus aus dem Club und stehst dann vor der Tür irgendwie. Es ist halt nicht mehr
so. Hast keiner Bock drauf, ne? Es ist so. Es ist nicht mehr cool, ja. Nee, gut, ich habe noch ein Thema zum Schluss. Falls ihr nicht noch irgendwas beitragen wollt zum Thema Rauchen und gesund leben. Gut. Und zwar das Thema Frauenquote. Ich bin, also nicht nur Frauenquote, sondern generell Quoten. Ich bin einfach jemand, der Quoten nicht besonders mag. Ich glaube, es gibt Berufe, da sind sie nötig. So. Aber es gab jetzt in dieser Woche einen Fall, ich suche den gerade, den finde ich natürlich jetzt nicht, schlecht vorbereitet, wo es, Activision Blizzard. Es gibt so eine amerikanische Regel, die irgendwie an große Firmen herangetragen wird. Warte mal, ich muss mal eben den Blog-Eintrag suchen, weil das ganz spannend war. Und natürlich, wie es immer so ist, man darf das ja gar nicht mehr aussprechen, dass man gegen irgendwelche Quoten ist, irgendwie, weil spätestens bei Social Media irgendjemand dich persönlich angreift. Und zwar, es gibt einen Vorschlag von dem American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations. Und da gibt es immer den Vorschlag der Einführung einer sogenannten Rooney Rule, die nicht explizit die Firmen oder Companies zwingt, irgendwie eine Quote durchzusetzen, aber zumindest, klingt ein bisschen affig, weil es ein bisschen dünn klingt, aber zumindest muss man mit dieser Rooney Rule in Betracht ziehen, Frauen und Minderheiten einzustellen. Und wenn man sich mal ich habe dann argumentiert, also dass ich generell Quoten immer problematisch finde, aber wenn man sich mal irgendwie so den Nerd- und Gaming-Bereich anguckt, dann ist einfach die Männerquote einfach eher drückend hoch. Ich habe da mal aus Spaß, um das so ein bisschen darzulegen, da wurde ich auch kritisiert, aber habe ich mal die Statistik von unserem Herrenspielzimmer gepostet. Und Spotify erhebt diese Daten. In dem internen Bereich kann ich das halt sehen. Das heißt mal die Männer-Frauen-Quote irgendwie von unseren Hörern. Und wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wir haben 90% Männer, 5% Frauen, 3% nicht spezifiziert und 2% non-binary. So, das heißt also, was ich damit sagen will, ist, dass gerade in diesem Nerd-Bereich einfach die Männerquote erdrückend hoch ist. Und dann kam eine Dame auf Twitter, die mir dann postete, ja, aber das stimmt nicht. Und dann irgendwie so eine Statistik, so von wegen, ja, hier, das ist eine Statistik, mittlerweile ist es 50-50 vom Gaming her. Und dann hab ich gesagt, ja, mag sein, dass es solche Quoten gibt, aber gerade in diesem extrem, sagen wir mal, im Core-Gaming-Bereich, ist die Quote meiner persönlichen Erfahrung nach mindestens 28. Ja, klar gibt's auch Frauen, die zocken, die, was weiß ich, klingt jetzt sehr, sehr oberflächlich betrachtet, aber nur weil ich Candy Crush zocke, bin ich noch kein Gamer, ne? Und die Studie basiert auf solchen, so zocken die überhaupt. Oh, jetzt wird's
kontrovers.
Ja, aber es ist ja nun mal so, ja? Also, es kann mir einfach, ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre in der Szene. Und meine Erfahrung, also dann heißt es, ja, hast du da irgendwie eine Studie, kannst du es belegen? Natürlich nicht, kann ich nicht belegen, aber ich bin seit 20 Jahren in dieser Szene. Muss ich das noch belegen als jemand, der diese Erfahrung hat? Das ist halt eine andere. Also ich sag das einfach irgendwie. Und jetzt kommen wir wieder zu Blizzard, zu Activision Blizzard zurück. Das Problem an diesen Quoten ist halt, wenn du eine 80-90% Männer-Überschuss hast, macht so eine Quote halt keinen Sinn. Weil wenn du 10 Bewerber hast, und 9 davon sind Männer und du hast eine Dame, dann kriegt halt die Dame den Job, auch wenn sie vielleicht gar nicht kompetent ist für den Job. Und das ist halt das Problem. Von daher bin ich der Ansicht, dass Quoten nur Sinn machen. Es muss ja nicht eine 50-50-Quote sein, aber zumindest irgendwie eine einigermaßen ausgleichende Quote irgendwie. So, und dann ja. Macht halt eine Quote Sinn, aber da kann man auch drüber diskutieren. Und dann, ja, immer, ich finde es auch schade, dass du heutzutage nicht mehr über dieses Thema diskutieren kannst, ohne dass sich irgendwelche Leute als Chauvinist oder frauenfeindlich betiteln. Weil nämlich genau das ist passiert. Auf Twitter gab wieder, ja, und hier Feministen und kann ja mir jemand hier in Krümer erklären. Ich habe dann gesagt, ja, stellt euch mal vor, wir Männer würden uns hinstellen und würden sagen, wir möchten im Friseurbereich eine Männerquote, was dann los wäre. Und dann, ja, nein, es gibt auch in frauendominierten Jobs irgendwie Forderungen nach Männerquote. Betrifft mich nun selber, bei uns zum Beispiel im Lehrerjob wird händeringend gerade im Grundschulbereich nach Männern gesucht, weil es da irgendwie gefühlt 90% Frauenquote gibt. Aber das ist ja irgendwie so, geht eher von den Frauen aus als von den Männern, weil die verzweifelt sind und sagen, ja, unserem Kollegen würde ein Mann ganz gut tun. Finde ich, kann man schwer vergleichen, ehrlich gesagt. Und also ich stell dir mal vor, was los wäre, wenn wir Männer sagen würden, so, wir möchten jetzt bitte im Friseurbereich irgendwie eine Männerquote haben. Also ja, Chauvinismus also hin oder her.
Lange Rede, generell sollten die Leute einfach verstehen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Das ist so.
Das ist
also deep. Generell, ich hasse das, dass das immer so dargestellt wird, als ob das nicht so ist. Ob das gesellschaftlich geprägt ist, ob das biologisch geprägt ist, es ist mir scheißegal. Es ist nun mal aktuell so. Frauen werden lieber im Schnitt, und das ist biologisch dann doch zu Teilen begründet, gehen zum Beispiel lieber in die Pflege als Männer. Männer haben dieses, also viele, ne? Es ist immer, Ausnahmen gibt's immer, überall, auch im Gaming. Es gibt Profispielerinnen, aber eine zu 1000 Profispielern wahrscheinlich aktuell. Es gibt einfach weniger. Und dann ist das generell, das wird als sexistisch oder so dargestellt, aber ich verstehe das überhaupt nicht, warum. Natürlich gibt es Unterschiede. Im Sport gibt es Unterschiede, deswegen sind die getrennt. Das ist dann eher eine biologische Komponente, ne, weil eine Tennisspielerin nicht mit den besten Tennisspielern mithalten könnte, einfach von der Stärke her. Und das ist ja überall so. Und ich sehe bei den großen Firmen, in den Aufsichtsräten und Co., das ist ein Problem. Da muss was gemacht werden. Aber ich weiß halt nicht wie. Keine Ahnung, wenn du da eine Quote machst, dann hast du, wie du selbst sagst, eventuell nicht genug qualifizierte Leute da. Weil eventuell gibt es mehr qualifizierte Männer als Bewerber. Vielleicht gibt es auch mehr qualifizierte Frauen, aber das müsstest du ja für einen einzelnen Fall jedes Mal prüfen.
Wir haben auch in den Comments Frauen, die sagen, oder auch in Social Media, die sagen irgendwie, dass sie gegen Quoten sind, irgendwie, weil sie es einfach selber erreichen wollen. Weil sie sagen irgendwie, ich werte mich damit ab, wenn ich eine Quote einführe.
Absolut.
Das ist ähnlich wie mit dieser ganzen Rassismus-Diskussion, wo Leute, die damit gar nichts zu tun haben, Quoten fordern, weil sie meinen oder stellvertretend für andere meinen, dass es nötig ist. Das ist halt.
Und will man überhaupt da arbeiten? In der Firma, möchte man überhaupt wirklich da arbeiten? In einer Firma, die offenbar sexistisch ist, offenbar, und dann gezwungen werden muss? Oder ist es vielleicht anyway nicht der richtige Arbeitsplatz? Das muss man halt auch überlegen. Weil ich denke, es gibt auch, also ich bin keine Frau, ich kann mich nicht in diese Rolle reinversetzen, eventuell, aber ich denke, dass viele Firmen in Deutschland zumindest doch relativ gleichberechtigt sind. Bestimmt nicht alle. Und es gibt bestimmt, wie gesagt, vor allem in den Spitzenpositionen Probleme.
Das ist das
Ding. Ich denke halt nicht, dass es jetzt hilft, zu sagen, oh, guck mal, wir brauchen überall eine Quote und dann haben wir auf einmal auch 20% Klempnerinnen, beziehungsweise was auch immer. Obwohl da eigentlich, ich war das. Ich habe eine Ausbildung gemacht, 9 Monate. Ich habe die dann geschmissen als Anlagenmechaniker für Sanitär, Heiz und Klima, also basically Klempner. Und wir hatten keine einzige Frau im gesamten Berufsschule. 30 Leute, da hätten sich auch Frauen bewerben können. Ziemlich sicher. Aber das gibt's halt nicht. Da will halt keiner hin. Frauen wollen das nicht. Männer sagen eher, handwerklich finde ich geil. Dann mache ich das. Und naja, aber gleichzeitig wird es bei Kosmetikern wahrscheinlich genau andersrum aussehen, wo es so gut wie keine Männer gibt.
Ja, genau, aber wo ist denn das scheiß Problem? Ne? Wo ist denn das scheiß
Problem? Ich sehe das Problem auch nicht. Deswegen sage ich, Frauen und Männer sind nun mal in einigen Sachen unterschiedlich. Das ist halt so.
Da kommen irgendwelche Leute, die damit gar nichts zu tun haben und meinen irgendwie, ja, da muss jetzt eine Quote rein irgendwie, aber vielleicht wollen die das gar nicht. Und die, die es wollen, die sind vielleicht einfach so kompetent, weil sie daran Spaß haben und da Bock drauf haben. Also gerade im IT-Bereich irgendwie, ne? Also es gibt ja so viele positive Beispiele von Frauen, die aufgrund ihrer Kompetenz halt die Jobs kriegen. Ich meine, ein gutes Beispiel ist doch Saschas Frau. Michelle ist einfach eine super Programmiererin und hat im Gaming Development irgendwie in Anführungsstrichen weit gebracht, weil sie einfach gut ist.
Und so. Weißt du, was sie richtig anpisst? Und das haben wir manchmal.
Erzähl.
Wenn sie von Recruitern angeschrieben wird und die schreiben dann sowas wie, oh ja, wir hätten hier noch eine Position für ein weibliches Teammitglied offen. Weißt du, wo du weißt, die sprechen mich nur an, weil ich keinen Pimmel habe, nicht weil ich irgendwie qualifiziert bin.
Hm. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Also,
was ich gut fände, by the way, wäre, wenn große Unternehmen zumindest, ab einer gewissen Größe, die Gehälter offenlegen müssen von den einzelnen Leuten, weil das ist ja eins der Hauptkritikpunkte. Und das finde ich wirklich, das muss behandelt werden. Es kann nicht sein, dass die Frau den gleichen Job macht wie der Mann im gleichen Unternehmen, in der gleichen Abteilung und der Mann verdient mehr. Was
und soll die gleiche sowas? Leistung bringt.
Das ist völlig absurd. Ja. Wenn man einfach eine Regel hätte, ab einer gewissen Firmengröße zumindest, eventuell, für die Großkonzerne, da deckst du schon mal viel ab, ne? Dass du da einfach sagst, hey, keine Ahnung, ihr deckt das offen. Ich meine, wenn Gewerkschaften da sind, muss es ja eh offengelegt sein, denke ich. Dann verhandelt die Gewerkschaften ja. Aber generell sollte das halt nicht passieren. Das finde ich halt wirklich, das ist halt gegen meinen Gerechtigkeitssinn jeglicher Art. Aber Quoten sind immer problematisch, finde ich persönlich.
Da kannst du relativ gut gegensteuern, wenn du das in bestimmten Rahmen hältst. Was allerdings nicht, man muss natürlich aufpassen, wenn du jetzt Mann und Frau hast und das Qualifikationslevel von beiden ist sehr enorm. Ja, also wenn du dann die Frau jetzt sehr viel qualifizierter ist als der Mann für dieselbe Position zum Beispiel, es macht ja durchaus Sinn, dass du einen anstellst, eine Person als, keine Ahnung, Klempner oder Programmierer und der eine ist halt sehr, sehr gut in seinem Job, der andere nicht. Und dann stelle ich vielleicht auch den an, der nicht ganz so gut ist und zahle ihm halt ein bisschen weniger. Also es ist nicht immer ein Zeichen dafür, dass es...
Ja, aber da gibt es ja Studien zu und Berichte, dass das offenbar wirklich ein gängiges Problem ist, dass Frauen im Schnitt selbst beim Einstellungsgespräch offenbar schon weniger angeboten bekommen als der Mann.
Ja, wo ich...
Das ist natürlich scheiße.
Gehört habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es auch zum Teil daran liegt, dass Frauen eher nicht so sehr sich behaupten und aggressiv verhandeln wie Männer. Weißt du, wo du als Mann eher sagst, na, ich bin das hier, ich will das, ich will eine Erhöhung. Die Theorie ist, dass Frauen das vielleicht weniger machen, weil sie ein bisschen konfrontationsscheuer sind, das dazu führt. Aber wirklich wissen, woher willst du es wirklich genau wissen?
Ja, absolut. Also ich denke, ne, das ist jetzt nicht die Schuld auf die Frauen geschoben, aber generell auch charakterlich sind viele Frauen natürlich ein bisschen zurückhaltender als der typische Macho-Mann da irgendwie, der sehr selbstbewusst reinläuft. Das kann halt auch einen Unterschied machen dann in der Ausstrahlung, aber es ist halt trotzdem keine Rechtfertigung dafür, dass dann weniger gezahlt wird, wenn es die gleiche Arbeit ist. Das ist Schwachsinn. Und das darf halt einfach nicht sein aus meiner
Sicht. Die Frage ist, was ist der Auflöser für diese Quoten? Ist es wirklich, dass Frauen sich irgendwie da zurückgesetzt fühlen, weil sie irgendwie in bestimmten Jobs irgendwie keine Chance kriegen?
Oder ob es wirklich dieses... Zum Beispiel haben wir ja extrem niedrige Frauenquote, weil sie nicht, 10% ist schon hoch. Ne? Und was nicht daran liegt, dass die Frauen, die sich bewerben, jetzt so schlecht sind, sondern, also zumindest in meiner Erfahrung, sowohl als ich interviewt habe bei Crytek, als auch jetzt das, was wir bei Metal Pop an Bewerbungen kriegen, es bewerben sich erstmal super viel weniger Frauen. Auf irgendwie 20 Bewerbungen Männer kriegen wir eine Frau, weil Frauen einfach weniger Interesse an bestimmten Berufen haben.
So, und stell dir mal vor, da hast du eine Quote und musst die eine Frau einstellen, obwohl sie irgendwie, das denke ich, das Problem. Und das macht auch für den Gaming-Bereich, gerade für den Core-Bereich, macht Quoten einfach keinen Sinn. Finde ich.
Was Gaming angeht, die 50-50 Statistik, die du gequotet hast, die stimmt im Prinzip. Aber da werden Mobile Games mit reingerechnet.
Das meine ich.
Es gibt bestimmte Games wie jetzt Candy Crush, wo die wirklich, keine Ahnung, was 80-90% Frauenquote haben. Und diese Homescapes und diese bunten Candy-Colored Games, ne? Während andere Spiele, das ist genau umgekehrt. Also ich weiß, bei unseren Spielen, Galactic Colonies, wir haben 7% Frauenspieler, ne?
Ja. Ja, also
die Statistik, aber es gibt auch einfach Unterschiede.
Das ist halt genau das, was ich meine, ne? Also da kann mir 100-mal irgendjemand so eine Statistik posten. Es geht ja um den Core-Gaming-Bereich. Und diese Statistiken lügen ja nicht.
Wenn ich jetzt Call of Duty spiele, ja, und ich habe in 5 Spielen, habe ich vielleicht gefühlt eine Frau drin. Du weißt es ja nicht immer, weil die reden nicht immer. Aber es liegt nicht dran, dass die rausgebullied werden oder nicht rein dürfen, sondern Frauen haben generell an Military-Shooting-Games weniger Interesse als Männer.
Ja, absolut.
Aber darf man ja auch nicht mehr sagen heute, ne? Wenn du sowas sagst, bist du gleich ein Chauvinist irgendwie. So, von wegen, hast du eine Statistik dafür oder hast eine Quelle dafür? Ich bin seit 20 Jahren in der Szene, in der ganzen Core-Szene. Was willst du mir denn erzählen? Naja.
Also ich kann viele Probleme, aber generell muss man unterscheiden, Gaming ist ja nicht gleich Gaming.
Ja.
Wenn man von richtigem Gaming redet, dann ist das Gaming-Kultur, dann sind das die Leute, die früher mit ihrem PC zur LAN-Party gelaufen sind und nicht die Leute, die heutzutage irgendwie mit einem Angry Bird da auf dem Handy rumflattern.
Ist so.
Das ist zwar auch Gaming, meinetwegen sollen die das Gaming nennen, aber es sind ja unterschiedliche Sachen. Das eine sind die auf der Gamescom sind und von ProSieben verarscht werden oder so. Und das andere sind normale Menschen, die ein Handy in der Hand haben. Also ich meine, das ist ja ein Unterschied. Da kann man ja genauso gut, weiß nicht, Profi-Fußballer mit der Kreisklasse irgendwo mit Feierabend-Fußballern vergleichen.
Erst ab dem Moment, wo Frontal 21 behauptet, dass du ein potenzieller Amokläufer bist, bist du auch wirklich ein Gamer.
Ich glaube, an dem Punkt geht's los.
Erst ab dem.
Was war das mit Phoenix damals, wo sie erzählt haben, dass WoW irgendwie... Krieg genachstellt im Nahen Osten oder so.
Ja, gut recherchiert.
Ja. Das ist keine Ahnung. Jeder guckt zu und denkt sich, was? Also das ist halt, da muss man halt unterscheiden. Und das ist halt, ich kann es auch sagen, ich habe nicht ganz so viel Erfahrung wie du. Wobei, naja, da bin ich schon, ich mache noch nicht so lange Content, aber das ist ja, natürlich sind weniger Frauen in den Core-Games. Also ich meine, ist auch auf Twitch so von meinen
Meist Subs. Meinst du das bei deinen Viewern? Kannst du das
sehen? Ja, absolut. Also, absolut. Also ich bin vielleicht auch nicht der die Damen so sehr anzieht mit meiner offenen, herzlichen Art. Aber also ich hab weibliche Viewer und Subs in der Community, aber das ist ein Faktor 1 zu 15 vielleicht, 1 zu 20 maybe. Und das ist nicht generell für Twitch. Ich denke, Twitch ist eher so 20, 80, 30, 70 vielleicht, je nachdem, wo du hinguckst. Aber natürlich sind es mehr Männer auf Twitch. Also das ist doch, da muss man nicht drüber reden. Es sind auch mehr Streamer auf Twitch, by the way. Ne, man hört immer von den weiblichen Streamern, die so viel Erfolg haben und alles. Die gibt's, aber es sind ja viel weniger. Geh einfach ein random Game Directory von einem normalen Spiel durch, nicht von, was weiß ich, Barbie Ponyhof oder so. Vielleicht sind da mehr Frauen, ich weiß es nicht. Aber bei einem normalen Spiel gehen League oder und guck einfach durch. Und dann siehst du oben vielleicht auch definitiv ein paar Frauen und unten auch. Aber das ist immer ein 1 zu 6, 1 zu 5, 1 zu 7 Faktor, irgend sowas. Also natürlich sind mehr Männer im Core-Gaming unterwegs. Das wäre genauso, wie man sagen würde, Frauen spielen genauso viel Fußball wie Männer. Das ist ja absurd. Natürlich gibt es Frauen, die Fußball spielen. Ja, dürfen sie. Sollen sie. Viel Spaß. Also, cool. Aber natürlich ist es eher eine Männersportart in Deutschland, weil basically jeder Mann und jeder Junge Fußball spielt, aber nicht jedes Mädchen und jede Frau.
Gut, ich denke auch, dass das relativ offensichtlich ist. Ja, dann, Sascha, hast du noch was dazu zu sagen? Ich hatte das Gefühl, du hattest noch irgendwas.
Nö, alles wurde gesagt.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Irgendwie, wir sind jetzt bei 1:10, das ist doch eine schöne Dings. Nächste Woche sind wir wieder am Start, ihr Lieben. Wahrscheinlich rechnet ihr jetzt damit, dass wir wieder einen tollen Gast ankündigen. Ehrlich gesagt, hatte ich so viel in den letzten Tagen zu tun, dass ich mich noch nicht darum gekümmert habe. Aber wir wollen nicht wieder den Fehler machen wie beim letzten Mal, dass wir auf einmal beide einen geilen Gast haben. Von daher, Sascha,
machst du einen, ja?
Soll ich einen besorgen?
Ja, mach du. Ich bin noch im PoE. Alles ich hole für übernächste Woche den Besten der Besten.
Okay, gut, dann kümmere ich mich um den Gast, mal gucken. Und ja, und Sascha, wir sehen uns in 2 Wochen wieder.
Ja, ich kümmere mich um gar nichts.
Du kümmerst dich um gar nichts, aber das kannst du sehr, sehr gut, das muss ich dir sagen. Außerdem musst du ja auch ständig irgendwelche Kühlschränke oder so reparieren bei euch.
Ne? Nee, also wenn ich mal jemanden finde, dann leite ich die natürlich weiter.
Ja, wir hätten ja gern den Fortnite-Herrn gehabt, aber das hast du ja auch nicht hingekriegt, wenn man mal ehrlich ist, ne?
Es liegt nicht daran, dass ich es nicht versucht habe.
Ja, okay.
Mir fehlt übrigens der Politik-Talk heute. Also, das ist doch immer so erfrischend.
Wir können doch was Kontroverses schnell sagen.
Oh Gott, nein, bitte nicht. Ja. Okay.
Wir sind raus.
Schnell raus. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche mit einem coolen Gast. Ich werde früh noch ankündigen, wer da ist. Mal gucken, wen ich finde. Zur Not irgendwie machen wir einen schönen Talk mit Leo. Mal gucken. Gut, danke fürs Reinhören. Danke, Sascha und Sascha. Habt eine schöne Woche. Warte mal, sind wir nächste Woche vor dem Super Bowl dran? Ja, nächste Woche, Sascha, müssen wir auf jeden Fall noch über den Super Bowl diskutieren. Ich freue mich drauf.
Geil.
Das wird richtig geil. Gut, ihr Lieben, nächste Woche geht's weiter mit dem nächsten Herrenspielzimmer. Danke. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt und sagt, ich finde das super, was ihr macht, bitte unbedingt abonnieren. Das bringt uns sehr viel Reichweite. Sowohl auf iTunes als auch auf Spotify. Bitte abonnieren, abonnieren, abonnieren. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.